Wo ist er denn im Urlaub?
Südfrankreich.
Oh, schön.
Was fällt dir bei Südfrankreich ein?
Was fällt mir bei Südfrankreich ein?
Pass auf, ich singe an. Du willst nach Südfrankreich, doch ich will nach Sylt. Was du ist, wird erfüllt. So ist das Leben, Leben. Das hat Scholle bestimmt Samstagabend gesungen. Glaubst du nicht? Frauen wollen immer nur das eine. Sie kriegen immer, was sie wollen.
Dein Gesang bleibt erbärmlich.
Aber es war eine Botschaft, die ich... Ja, ja, das stimmt.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Nein, wir sind noch nicht in der Sommerpause bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und wir, das sind der Kollege Tino Meyer und meine Wenigkeit. Tino, erstmal schönen guten Tag.
Hallo Jens, ich freue mich. Ich war heute auf alles vorbereitet und finde es schön, dass wir einfach mal wieder konventionell, traditionell in so eine Folge starten. Einfach mit einem schönen Hallo und einem Gruß in die Runde.
Ich habe ja noch einen großen Wunsch nach diesem langen Pfingstwochenende. Ich habe ein bisschen wenig Stories und Posts gesehen zum großen Event in unserer Stadt im Zwinger. Also wer mir da noch ein bisschen was schicken kann, gerne. Nehme ich gerne. Ich habe ein bisschen zu wenig gesehen. Also ich glaube, jeder Zweite mindestens hat irgendwas gepostet und hat alle Bilder dieser Welt reingestellt. Und was ich immer besonders toll finde bei Konzerten, und da sage ich mir, Menschheit, genießt doch erstmal, ehe ihr Bilder macht. Bilder sind wichtig, kann man auch zwei, drei machen, aber erstmal das Konzert genießen. Es ist mir letztes Jahr auch bei zwei, drei Konzerten aufgefallen. Ich glaube, die Menschen sehen es als ihre Hauptaufgabe an, das zu filmen für jemand anderes. Keine Ahnung, ob sich das irgendjemand dann nochmal anguckt. Und der Genussfaktor kommt dabei ein bisschen zu kurz, finde ich. Ist meine persönliche Meinung.
Also ich habe mich jetzt unbewusst bewusst an deine sozusagen Empfehlung gehalten. Ich habe ja tatsächlich nur zwei, drei Fotos gemacht, die ich dann auch in den sozialen Medien geteilt habe. Und nur für dich auch, Jens, damit du einen Eindruck kriegst. Also ich hatte gedacht, es ist ein bisschen auch mein Auftrag, dich ein bisschen teilhaben zu lassen. Ich hatte mich ja gefreut, dass ich dann vor Ort war und dass es geklappt hat mit der Karte, weißt du. Ich traf auch vorm Eingang jemanden, der mich ansprach und hast du jetzt eine Karte bekommen? Und es hat ja geklappt und deshalb nochmal danke. Ich habe den Kollegen hier, der mir die Karte vermacht hat, gefragt und können wir die Geschichte erzählen? Er sagt, nein, er möchte bitte anonym bleiben. Das will ich natürlich respektieren. Aber ich sage danke, dass das so geklappt hat. Das war ein schöner, schöner Samstagabend. Und ja, ich habe zwei Videos gedreht, Jens, und drei Bilder gemacht.
Das ist sehr schön. Und das war das Mega-Event zu Pfingsten in unserer Stadt. Und ich stehe ja jetzt nicht im Verdacht, da der ganz große Fan zu sein. Ich finde, Tino ist einer der größten, wenn nicht sogar aktuell der größte Botschafter unserer Stadt und hat was auf die Beine gestellt, was seinesgleichen sucht in einer Location, die herausragend ist. An vier Abenden 9000 Besucher und ich muss ja wohl anderthalb Jahre gedauert haben mit Behörden, mit Auflagen, mit Pipapo, ehe das möglich gewesen ist. Und trotzdem gab es eben Auflagen, kurz vor 22 Uhr musste der ganze Spaß zu Ende sein. Das trifft jetzt nicht nur die Geschichte im Zwinger, dass das dort sicherlich sehr sensibel ist, weil die Location sehr sensibel ist, verstehe ich. Aber da sage ich mir immer wieder, die liebe Stadt macht doch mal Dinge möglich, auch gerade für jüngere Besucher, für Touristen, die hierher kommen, eben wegen Tino Piontek, dann bis vielleicht 23 Uhr. Das muss ja möglich sein. Die Menschen wollen ja in einer Zeit, wo nie jeden Tag Aperol und Bratwurst mit Senf ist, auch mal feiern, auch mal das Leben genießen. Und das muss in der Stadt auch möglich sein, die seit fast zwei Jahren ohne Brücke lebt und wo das Einzelfahrticket 3,60 Euro kostet. Ich finde, solche Ereignisse, solche, wie sagt man so schön, Events müssen einfach möglich sein und vielleicht eine halbe Auflage weniger, vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und die Leute auch feiern lassen.
Das ist es, Jens. Und deswegen waren diese vier Konzerte übers Pfingstwochenende mit je 9000 Zuschauern so besonders. Und da will ich mal eine kleine Brücke, auch wenn das Wortspiel vielleicht falsch ist, für die Stadt Dresden und alle Behörden schlagen. Ich glaube, da sind schon manche über sich hinausgewachsen. Und unterm Strich steht ein Ergebnis, was Dresden sehr, sehr gut zu Gesicht steht, weil es eben eine Botschaft nach außen ist und weil es eben am Wochenende viermal mehr als ein Konzert war, sondern echt ein gesellschaftliches Event und ein Beweis, was diese Stadt kann, wenn eben alle ein bisschen Hand in Hand arbeiten. Aber da bin ich voll bei dir, wenn Tino Piontek und sein Team dann nicht in Vorleistung gegangen wären, wenn sie nicht diese visionäre Idee gehabt hätten und wenn sie dann nicht auch einen gewissen gewisse Ausdauer bewiesen hätten, dann wäre es dazu nie gekommen. Es ist ein privates Engagement gewesen, wie so oft, wenn in dieser Stadt was passiert. Ich habe das da das am Wochenende mehrfach gehört, und da fiel mir dann ein, Jens, auch die Ballsportarena, die ja hier auch ab und zu mal ein Thema ist, eine Mehrzweckhalle, ist ja nur entstanden durch privates Engagement. Und der nächste Step müsste dann sein, dass sich eben die Stadt, die offiziellen Stellen da auch mehr mit reinhängen, sozusagen, dass sowas möglich wird, weil Dresden eben mehr ist als Negativschlagzeilen und eine Brücke, die fehlt.
Und wie gesagt, vielleicht mal 22 Uhr noch die Bürgersteige hochklappen, vielleicht geht's auch mal bis 22.30 Uhr. Und es ist ja jetzt nicht jeden Tag, es ist ja nur an 4 Tagen gewesen, und dann muss man eben auch mal ein Auge zudrücken und muss die Beschwerde des Touristen über sich ergehen lassen, der sagt, ich komme zu Pfingsten immer hierher und wollte jetzt einen Zwinger sehen. Das geht dann an diesem Jahr nicht, aber weil eben an 4 Abenden 9.000 Besucher kommt. Ich finde, da muss ich Dresden manchmal auch noch ein bisschen lockerer machen, so sehr ich diese Stadt liebe, und ich glaube, das kommt hier in jeder Folge durch, aber solche Events tun Dresden unheimlich gut. Und ja, wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, es ist gerade mal 12 Monate her, bei der Aufstiegsparty, was möglich ist und wie sehr die Menschen nach so etwas dürsten. Ich habe übrigens Bilder gesehen, da habe ich gleich wieder Bock auf sowas bekommen. Wisla Krakau, Aufstiegsparty in Polen. Boah, war das geil. Und wenn du dann siehst, wie der FC Bayern seine x-te Meisterschaft feiert, das ist da so ein bisschen sehr gediegen, weil es die jedes Jahr haben. Aber das hatte echt Bums in Polen.
Du weißt aber, was die nächste Aufstiegsfeier für Dynamo bedeuten würde, ne? Du willst jetzt keine Erwartung schüren, ne? Wir haben ja die letzte Saison noch nicht mal ganz abgebunden. Da blickst du schon voraus. Aber jetzt könnte man ja sagen, was Mika Bauer mit Paderborn geschafft hat, warum soll das in Dresden nicht gehen?
Ja, oder zum Beispiel der Leihverein von Conny Faber, der FC St. Gallen, ist Schweizer Pokalsieger geworden. Aber du hast recht, Mika Bauer, den wir ja in der Vorsaison, der es ja mit Dynamo geschafft hat, aufzusteigen, und jetzt mit dem SC Paderborn. Und das als Stammspieler und als wirklicher Keyplayer. Also der ist einer der Aufstiegshelden in Paderborn.
Und bei dem Wort Stamm fällt mir Thomas Stamm ein, der ja da erst kürzlich zu uns sagte, bei seinem Bilanzinterview, wo wir auch zurückgeblickt haben auf die Vorvorsaison in dem Sinne, und da fiel der Name Mika Bauer, er gesagt hat, naja, wartet mal, das ist vielleicht jetzt nicht als das glorreichste halbe Jahr für die Öffentlichkeit in Erinnerung, das von Mika Bauer hier in Dresden, aber der Junge hat ganz, ganz viel mitgenommen und am Ende hat er diesen entscheidenden Step zum Führungsspieler, den der jetzt in Paderborn sein kann, den hat er halt wahrscheinlich hier in Dresden gemacht. Ein bisschen Dynamo-Anteil ist vielleicht auch an diesem Aufstieg dabei in Paderborn.
Und das überlegt sich jetzt vielleicht auch der ein oder andere Leihspieler. Vielleicht kommen ja auch neue Leihspieler, nicht nur die, die gewesen sind, werden es ja gleich hören, sondern vielleicht kommen ja auch neue Leihspieler. Und da kann man immer sagen, hey, das funktioniert, dieses Leihprinzip bei Dynamo Dresden. Ihr kommt hier auf Spielzeit und ihr könnt euch dann möglicherweise, und das kann man dann dem ausleihenden Verein ja auch sagen, für weitere Aufgaben bei eurem Stammverein, also bei dem Verein, von dem sie ausgeliehen sind, empfehlen.
Ja, absolut. Dieser Paderborner Aufstieg spielt wahrscheinlich auch Dynamo ein Stück weit in die Karten und ist dieses Prinzip Überzeugung, ne? Was man zwar sagen kann, man kann Dynamo viel beschreiben und man kann sagen, Dresden ist anders und wir haben eine Spielidee und einen Trainer, der auf junge Spieler steht, aber wenn dann ein Mika Bauer erzählt oder eben das sichtbare Beispiel ist, was hier geht, und die nächsten Mika Bauers könnten dann vielleicht Ben Bobzin sein oder wir haben ja einige Namen die letzten Wochen immer wieder genannt, da ist diese Überzeugung dann eben eine gelebte Überzeugung und das ist schon gut.
Weißt du, was ich traurig finde, Tino? Dass wir nie erfahren werden, was Thomas Stamm hätte machen müssen, als es mit dem Klassenerhalt geklappt hat. Es gab wohl eine kleine Sache, also Stichwort beim Aufstieg gab es ja die Mütze und irgendwas hatte man sich einfallen lassen in der Medienabteilung, aber die waren wohl so nervös rund um den letzten Spieltag beim Kiel-Spiel, dass sie das wohl vergessen haben. Und ich bin jetzt nochmal draufgekommen, ich habe den Trainer vom FC Brünn gesehen und dort hatte sich die Mannschaft überlegt, wenn wir aufsteigen, und die sind aufgestiegen in die erste tschechische Liga, musste der im Peaky Blinders Outfit auftreten. Das ist eine englische Gangsterserie im 1920er Jahresstil und der ist im letzten Saisonspiel in Weste, in einer beigen Hose, Lederschuhen, Schiebermütze und Barett aufgetreten. Und das sah ziemlich cool aus. In der Halbzeitpause hat er sich dann umgezogen, weil es eben am letzten Wochenende auch schweinewarm war. Und ich glaube, der hat allein schon in der ersten Halbzeit mächtig geschwätzt. Aber sowas, ja, bedauere ich ein bisschen, dass wir das mit Thomas Stamm nicht erlebt haben, was der hätte machen müssen rund um den Klassenerhalt.
Und er ließ sich natürlich auch nicht entlocken, was Teil der Wette war, ne? Da war er dann ganz profi und hat gesagt,
sehr, sehr schade.
Ja, Chance vertan, ja.
Die Mütze hat er jetzt nochmal aufgehabt auf dem Post, als er sich in Urlaub verabschiedet hat. Hast du gesehen?
Hab ich gesehen, genau. Ich musste ich zweimal hingucken, dachte ich, das ist ein neues Modell, aber das war Modell Aufstiegsfischerhut.
Ja, der Aufstiegsfischerhut. Grüße gehen raus, Glückwünsche gehen raus an Next Dynamo, oder? Weil wir ja vom Wochenende jetzt gesprochen haben. Robert Koch hat es geschafft, brandenburgischer Landespokalsieger, 2:1 gegen Energie Cottbus. Wahrscheinlich hat Energie Cottbus doch zu lange auf Mallorca bei Mia Julia gefeiert. Keine Ahnung, das steckte den wahrscheinlich noch ein bisschen in den Knochen.
Na, es war ja auch ein verkapptes B-Team, glaube ich, von Cottbus da am Start. Aber völlig egal. Robert Koch hat das Ding gewonnen mit Grischow und es könnte ja sogar in der ersten DFB-Pokalrunde nun zum Duell kommen. Sowohl Grischow gegen Dynamo ist möglich, Cottbus gegen Dynamo ist möglich und auch Erzgebirge Aue gegen Dynamo ist möglich. Unter anderem noch viele, viele andere Duelle, klar. Das wird schon spannend und da freue ich mich jetzt schon auf die Auslosung am 6. Juni.
Da gibt's prickelnde Gegner auf jeden Fall. Also Dynamo Dresden ja im Topf der Profivereine drin, definitiv mit einem Auswärtsspiel. Aber es gibt so ein paar Duelle, die brauche ich jetzt nie unbedingt in der ersten Runde. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt das Duell bei Hansa Rostock. Irgendwie, ich sag mal so, Regionalligist, Oberligist, also Grischow hätte sicherlich einen schönen Charme. Da könnte man dann überlegen, ob man das Duell sogar hier in Dresden austrägt. Weil in Grischow würde man das dort nicht austragen. Grischow liebäugelt ja mit dem Gang nach Cottbus, wobei man da überlegen muss, weil Cottbus eben auch Heimspiel im Pokal hat, wie das logistisch und von den Terminen möglich ist.
Also wir haben das jetzt hiermit mal festgelegt. Erste Runde VfB Grischow gegen SG Dynamo Dresden. Heimrecht wird getauscht. Wir machen ein Riesen-Happening im Rudolf-Harbig-Stadion draus, Jens. Wir nehmen das mal in die Hand. Wir können mal ein Schreiben an DFB schicken. Man muss ja sowas langfristig vorbereiten.
Wie bei der Stadt. Ich weiß noch gar nicht, wer Losfee ist für den 6. Juni, aber werden wir rausbekommen. Mal schauen.
Werbung.
Die warmen Tage können kommen. Im Radeberger Shop gibt's jetzt alles für die schönste Zeit des Jahres. Ob T-Shirt, Sonnenbrille, Autorucksack oder Badehose. Im Shop warten die passenden Begleiter für Urlaub, Freibad oder den Feierabend im Freien. Und weiterhin erhältlich die limitierte schwarz-gelbe Fan-Edition der Radeberger Dosen im Dynamo-Design. Alle Angebote und Infos gibt's im Netz unter radeberger.de. Dann kommen wir so ein bisschen langsam zum Aktuellen. Letzte Woche hat Dynamo Dresden ein paar personelle Veränderungen im Team hinter dem Team bekannt gegeben. Und unter anderem wird Martin Birner zurückkehren, der ja bis 2019 schon Teammanager lange Jahre gewesen ist bei der SGD. Und was sicherlich auch ja für Aufmerksamkeit sorgt, ist der Abschied von Heiko Scholz aus dem Trainerteam der Profimannschaft. Also Heiko Scholz wird jetzt quasi Übergangstrainer, wenn ich es richtig gelesen habe, zwischen dem Nachwuchs der U21 und dem Profiteam. Heiko Scholz, ich finde, ein ganz, ganz treuer Mitarbeiter bei der Sportgemeinschaft. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihm auch so einen Abschied gönnt und gibt, wie zum Beispiel den Spielern beim letzten Spiel gegen Kiel. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das jetzt erst in den letzten Tagen spruchreif geworden ist. Und dass man Scholle da im großen Rahmen, im Rudolf-Harbig-Stadion irgendwie nochmal verabschiedet. Denn überlegt ja, das wissen vielleicht nicht alle, aber der ist 2019, als die Not mit am größten war, als man erstmal einen Übergangstrainer brauchte, vor Markus Kauzinski ist er gekommen, hat in Nordhausen alles stehen und liegen lassen und hat gesagt, ich helfe jetzt meiner Sportgemeinschaft. Und der war immer da, wenn man ihn brauchte. Also wirklich so eine treue Seele und den kannst du überall hinschicken, auch auf Vereinsabende. Und da unterhält Heiko Scholz auch und der kann was erzählen. Und nicht nur, weil er Trainer gewesen ist, sondern weil er eben auch Spieler der Sportgemeinschaft gewesen ist.
Du hast recht. Wahrscheinlich wird die Begründung von Dynamos Seite sein, wir verabschieden ihn ja nicht, er bleibt ja noch. Er ist oder wird, wie du sagst, so eine Art Verbindungstrainer sein. Könnte eine Erklärung sein, aber ich gebe dir recht, die große Bühne hätte der Scholle allemal verdient. Grüße oder Glückwünsche gehen aber natürlich von uns erstmal raus an den Ehemann Heiko Scholz. Ne? Man sagt ja gemeinhin, dass man den Hafen der Ehe schippert. Ich glaube, der Scholle ist in die Ehe mit dem Moped hineingefahren oder so, wenn man den Bildern glauben kann, die da in den sozialen Medien kursierten. Nee, alles Gute, Scholle. Und ansonsten war das natürlich ein ganz schönes Stühlerücken, ne? Wir warteten auf den ersten Neuzugang oder auf den ersten Abgang und dann haben wir erstmal in der zweiten Reihe die Stühle hin und her geschoben. Christian Knoll, ne, kommt ja noch dazu, der bisher ja im sportlichen Bereich mit tätig war, wechselt jetzt, ich sag's mal salopp, als rechte Hand von Stefan Zimmermann in die Geschäftsstelle. Leo Löwe, bisher Teammanager, wird diese Funktion nicht mehr ausüben. Man sucht eine neue für ihn. Dafür kommt Martin Birner, das hast du gesagt. Und Sebastian König, der Trainer der U21. Ich würde jetzt mal fast sagen, der designierte Oberliga-Aufsteiger, ohne da jetzt zu viel Druck aufbauen zu wollen. Aber für die mutmaßlich zweite Mannschaft sieht es ja sehr, sehr gut aus. Der nimmt den Platz von Scholle im Profitrainerteam ein, also wird da mehr Aufgaben übernehmen. Das sind schon eine ganze Menge Personalien auf einen Schlag. Aber ja, da sind wir mal gespannt, wie sich das in der neuen Saison dann anlässt.
Der erste Abgang wurde dann am Samstag veröffentlicht. Einer, der uns nicht mehr überrascht hat, oder? Hat sich auch schön dann nochmal über die sozialen Netzwerke verabschiedet. Aber dass sich die Wege trennen zwischen Kofi Amoako und Dynamo Dresden war absehbar. Gab ja schon im Winter Interesse von Lecce. Jetzt hat der Hamburger SV gesagt, wir ziehen die Ausstiegsklausel. Wie hat Sören Gonter immer so schön gesagt, wir sitzen da nicht am Lenker. Und da braucht es halt nur das Interesse eines Vereins geben und dann eben auch die Zustimmung des Spielers. Und dass Kofi Amoako gerne Bundesliga spielen will, das ist logisch. Der hat vor allem eine starke Rückrunde gespielt an der Seite von Robert Wagner und hat sich diesen Schritt dann einfach auch verdient.
Ja, absolut. Das Überraschendste oder vielleicht Misslichste an der ganzen Sache war vielleicht aus unserer Sicht als Journalisten der Zeitpunkt der Verkündung am Pfingstsamstag irgendwann hier am Vormittag. Aber ja, überfällig oder also auch die Meldung und irgendwie auch der logische nächste Schritt. Ein schneller nächster Schritt, kenne auch immer einige, die sagen, Mensch, den hatte ich gar nicht so auf dem Radar und dass der jetzt 2 Millionen wert sein soll, krass. Aber ja, ein sehr, sehr junger Mann, ein sehr, sehr talentierter Mann und speziell, du hast es gerade gesagt, an der Seite von Robert Wagner hat er sein Können immer wieder und immer besser zeigen können. Du merkst, ich versuche gerade nochmal den Nachnamen zu umgehen, weil ich hatte immer so meine Schwierigkeiten und würde es jetzt nochmal einmal ordentlich versuchen auszusprechen. Kofi Amoako hat Dynamo verlassen und sind wir mal gespannt, wer auf der Position nachkommt, weil auch da hat Dynamo natürlich jetzt dringenden Handlungsbedarf.
Ja, kommt natürlich ein Jonas Oehmichen zurück, der ja jetzt auch ein bisschen defensiver gespielt hat in Aachen, aber sicherlich wird da Handlungsbedarf bestehen. Find auch interessant, weil der ein oder andere gesagt hat, Mensch, auch eine Ex-Dynamo, weil wir beim Thema HSV sind, Ransford Königsdörfer ist ja vom HSV nach Mainz gegangen. Wieso geht denn der vom großen HSV nach Mainz? Da muss man sagen, die Tektonik in der Bundesliga hat sich eben auch verschoben. Mittlerweile kann ein SC Freiburg eben für teures Geld auch einen Torhüter aus Bremen holen und mittlerweile holt sich eben der FSV Mainz, Conference League Teilnehmer, auch Spieler, wo der Vertrag auslief, vom Hamburger SV. Vereine wie Freiburg und Mainz liegen, glaube ich, finanziell, wenn nicht nur auf Augenhöhe, sogar vielleicht auch ein bisschen drüber, über den einst etablierten Verein wie Bremen und HSV, weil die zuletzt international gespielt haben und weil die zuletzt nicht in der zweiten Liga gespielt haben. Der HSV hat eben lange Zeit in der zweiten Liga gespielt und deshalb ist das auch nicht so überraschend und bin gespannt. Ramsey Königsdörfer hat ja nun auch in seiner ersten Bundesliga-Zeit doch für das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt und bin mal gespannt, wie das da funktioniert mit Urs Fischer.
Und Punkt 2 ist, wenn du Freiburg und Mainz ansprichst, die haben auch die besseren sportlichen Perspektiven, finde ich, jetzt als beispielsweise der HSV in Bremen, wenn man den Vergleich jetzt nochmal weiterführt. Also es ist dann auch nicht nur das Geld, dass da am Ende den Ausschlag gegeben haben könnte, sondern eben auch eine sportliche Perspektive. Denn du kommst mit Freiburg und Mainz, so komisch das klingt, eher in den Europapokal, als du das mit dem HSV und Bremen schaffst. Und wer hätte denn das wiederum vor 20 Jahren gedacht, ne?
Und dann steht der erste Neuzugang von Dynamo fest, offenbar fest. Also der gemeine Transfermarktexperte pfeift es von den Dächern und ja, gibt ja jetzt übereinstimmende Meldungen, steht offenbar nur noch der Medizincheck und die Unterschrift aus. Brooklyn SC kommt von Hannover 96, ist so ein Spieler, der es unter Christian Titz nicht wirklich geschafft hat, aber unter Christian Titz kann es manchmal auch schwierig sein. Frag nach bei Jonas Sterner oder bei dem einen oder anderen. Und der wechselt jetzt ablösefrei nach Dresden. Kontrakt lief aus, hat in der letzten Saison dann keine Rolle mehr bei den Niedersachsen gespielt, was ich interessant fand. Es ist überall zu lesen, Ex-Schalker wechselt zu Dynamo Dresden. Klingt Ex-Schalker mehr als Hannover 96-Spieler?
Na, als Zeile geht, glaube ich, Ex-Schalker besser als Ex-Hannoveraner oder Ex-96er. Also von daher kann das ein Punkt sein. Viel spannender war für mich wieder der Name, der nicht genannt wurde in dem Zusammenhang. Denn der spielt ja linke Außenbahn, defensiv, also linker Außenverteidiger. Backup für Alex Rosipal, so scheint es. Was mich zur Frage führte, das heißt, die geplante, wie ich hörte, geplante Vertragsverlängerung mit Sascha Riesch ist damit vom Tisch? Fragezeichen. Antwort wahrscheinlich ja, oder? Weil drei linke Verteidiger brauchen wir jetzt nicht.
Heiß ich Gonter?
Das ist eine starke Überleitung, Jens. Das ist eine starke Überleitung. Es geht ja immer wieder die These, wir würden hier Sachen absprechen, aber weder die noch alle anderen Sachen sind abgesprochen. Und das war gerade ein echter Move.
Das Interview.
Sören Gonter ist bei uns, der Sportgeschäftsführer. Sören, hallo.
Grüßt euch, hi.
Thomas Stamm hat uns neulich erzählt, wie untriebig du unterwegs bist, dass du manchmal erst am Spieltag anreist. Und wir haben uns so gefragt, wie viele Spiele siehst du so an einem Wochenende?
Boah, ja, das kann man nicht immer pauschal sagen, aber klar versuche ich schon auch jedes Wochenende irgendwo noch beim Spiel zu sein, sei es bei uns in der Liga, sei es in der dritten Liga, sei es auch mal in der Regionalliga. Ich war nach Bochum auch mal im Ausland, ohne euch jetzt zu heiß zu machen, aber es ist natürlich klar, dass ich einerseits mit Stefan Engels da Unterstützung habe, der deutlich mehr Spiele sieht als ich, weil das sein Hauptjob ist, logischerweise. Aber grundsätzlich will ich mir natürlich immer ein Bild machen und das hat sich jetzt vom Job in Dresden nicht groß geändert. Also ich habe vorher in Kassel viele Spiele geschaut, ich habe für das Fernsehen ja sowieso Spiele geschaut. Ich habe schon, als ich selber gespielt habe, immer gern auch andere Spiele geschaut. Insofern hat sich da nicht ganz viel geändert.
Und schaust du dann am Bütchen eigentlich vorbei? Also holst du dir dann mal eine Bratwurst und wo gibt's da die beste? Also natürlich in Dresden, aber ich will jetzt mal außerhalb von Dresden, wo gibt's ein richtig gutes Stadionessen?
Oh, Schalke.
Ja?
Schalke, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich da auch bestätigen, also bei Sky zumindest war die Currywurst in dem Presseraum, die war schon immer sehr gut. Wenn ich draußen mal geholt habe, Schalke war gut. Wo hatte ich es denn aber? Ja, ich komme gleich nochmal drauf, überlegen nochmal. Wir hatten auch noch eine, die war in Hannover, aber die gibt es nicht im Stadion, wenn ich das hier sagen darf, die gibt es draußen. Da gibt es bei der Zufahrt zu Hannover zum Stadion, das ist ein kleiner roter Wagen draußen, wo es Original Thüringer gibt, die ist wirklich top.
Ja, aber wir sind ja nächste Saison wieder in Hannover. Also ja. Kannst du nochmal sagen?
Genau, wo du reinfährst zum Stadion, wo du auch hinkommst, steht immer links so ein roter Wagen. Ich weiß gar nicht, was oben dran steht. Der hat sich immer auch ein bisschen lustig gemacht, weil ich vom Spiel dann raus bin, aus dem Stadion und wieder rein.
Top. Also der kannte dich schon. Du warst also öfter Mensch, in Hannover.
Ich war öfter in Hannover, tatsächlich auch dieses Jahr, ja.
Wirst du eigentlich auch erkannt? Ist das so?
Ja.
Und gibt es da auch Gespräche? Also ist jetzt klar, wenn ein Sportchef eines anderen Vereins kommt, ist ja sofort, wen wird er sich wohl angucken?
Klar ist da viel Spekulation und du wirst jetzt natürlich nicht von jedem angesprochen, erkannt natürlich. Und natürlich triffst du auch viele Leute bei den Spielen. Das ist ja am Ende auch Sinn und Zweck des Spiels. Es geht ja nicht nur darum, dass du die Jungs im Stadion siehst, sondern es geht ja am Ende auch ein Stück weit ums Netzwerken. Du triffst Berater, du triffst andere Geschäftsführer, Kaderplaner und so weiter und so fort. Du tauschst dich aus. Aber klar wirst du dann auch von Zuschauern angesprochen. Hannover war es dann auch mal ein längeres Gespräch, wo ich mir dann gedacht habe, naja, gut, jetzt könntest dann auch mal wieder mehr Spiel gucken sein, aber das gehört am Ende des Tages dazu.
Aber du siehst fit aus, also du scheinst auch sportlich ein bisschen was zu machen. Die Currywurst muss ja irgendwann wie ein bisschen runter, oder?
Also ich bin weit weg von der Fitness, die ich mal hatte. Ich bin auch ewig nicht mehr auf der Waage gewesen, weil ich das jetzt einfach nicht möchte. Ich sehe es nur an meinen Klamotten, dass ich mal fitter gewesen bin. Ich versuch's einigermaßen regelmäßig, also und das ist maximal einmal bis zweimal die Woche.
Das könnte hier dein Personal Trainer sein, der ist zuletzt in London in Marathon gelaufen.
Ich habe uns begegnet.
In London?
Nein, hier, auch in nicht in Hannover, es war am Elbufer, ja. Eines Donnerstags morgen, wo mir jemand entgegengelaufen kam und dann siehst du sofort All Inkel und das denke ich, wer wird es denn von Dynamo sein, es könnte ja auch ein Fan sein und es war aber der Sören. Wir konnten aber nie quatschen, weil wir waren ja beide im Trainingsmodus.
Und wir sind uns entgegengelaufen, aber Donnerstag morgens um 7 Uhr, du denkst dir nichts Böses und ich komme 2 Stunden später zur Arbeit und werde von meinem Pressesprecher direkt darauf angesprochen, na, warst du heute Morgen joggen? Ja, also funktioniert.
Das fängt der Tag schon mal bescheiden an,
funktioniert
oder?
Funktioniert wieder sehr gut, das Netzwerk in Dresden, wunderbar.
So, jetzt gehen wir mal rein. 41 Punkte. Wenn ich das im Januar vor der Rückrunde gesagt hätte, hättest du unterschrieben, oder?
100%.
Aber hättest du es uns auch geglaubt? Wir saßen ja im Januar und Weißig zusammen und hätten wir gesagt, du pass auf, wir haben auch mal durchgerechnet und ich glaube, es wird am Ende so auf 38, 41 Punkte hinauslaufen.
Naja, also ich wusste, dass wir verdoppeln müssen. Also die 25, 26, die habe ich schon noch gesehen, weil du die letzten Jahre die Punktzahlen natürlich beobachtest und du weißt am Ende, und so hat sich ja auch dieses Jahr wieder bewahrheitet, es passieren in der Rückrunde immer verrückte Dinge und die gerade die Mannschaften unten punkten dann, wo man nicht damit rechnet oder dann auch mal beständiger. Insofern war mir ein Stück weit schon klar, dass wir 25, 26 haben müssen, dass es dann am Ende sogar 28 werden, dass wir es frühzeitig machen, dass wir auch noch mehr als die 41 hätten holen können, weil, und das habe ich den Jungs ja auch gesagt, dass ich enorm stolz auf sie bin, weil wir 17 Mal geliefert haben. Also wir haben kein einziges Spiel, wo wir nicht unsere Leistung gebracht haben, wo der Trainer irgendwas hinterher hätte sagen müssen. Und ich habe euch trotzdem, glaube ich, in Weißig gesagt, dass ich den Job auch mit der Überzeugung angetreten bin, einerseits, weil ich selber schon mit 13, mit 11 Punkten geschafft habe, weil ich glaube ich weiß, was es dafür auch braucht und weil ich die totale Überzeugung auch hatte von den Sachen, die wir gemacht haben, vom Trainer, vom Ganzen drumherum. Ich hatte einfach die totale Überzeugung, dass wir das in die Richtung biegen. Trotzdem habe ich gesagt, es geht bis zum letzten Spieltag. Da habe ich in der Glaskugel, glaube ich, auch ganz richtig geguckt. Aber in Summe, wie es in der Rückrunde durchgelaufen ist und vor allem auch mit welcher Art und Weise, das war schon einfach toll.
Der Trainer hat von dieser Verdoppelung auch gesprochen in seinem Bilanzinterview. Wie geht man diese Verdoppelung an? Ist das einfach eine Zahl, wir müssen diese 26 Punkte holen? Oder geht ihr die einzelnen Spiele auch durch und sagt, okay, das sind hier drei, hier vielleicht ein Punkt, hier die Heimspiele müssen wir sowieso alle gewinnen? Oder?
Gar nicht. Und ich habe es euch auch damals gesagt, ich schaue nicht auf die anderen. Ich habe tatsächlich auch nach Braunschweig den Sonntag, ich habe nicht geschaut. Also es war ja auch Muttertag und wenn ich nicht bald geschieden sein möchte, muss ich ab und zu auch was mit der Familie machen. Und deswegen war ich unterwegs, habe es natürlich, meine Tochter hat es auf dem Handy im Live-Radio verfolgt, als wir Fahrradfahren waren. Ich habe dann immer mal wieder reingeschaut, Düsseldorf hat ja recht früh auch geführt. Natürlich guckt man in der Situation mal, aber ich habe es von Anfang an nicht gemacht, weil ich gesagt habe, wir haben es alles selber in der eigenen Hand und wir tun unfassbar gut daran, von Spiel zu schauen. Das ist einfach eine Marschroute, die im Hier und Jetzt zu leben, hat so viele Vorteile und da gar nicht so weit vorauszublicken. Natürlich denkst du dir, wenn du die letzten zwei Spiele hast mit Braunschweig und Kiel, 44 Punkte wären geil, ja, 6 zu holen, aber wir sind sehr, sehr gut damit gefahren, immer wirklich aufs Nächste zu gucken und gar nicht, was wäre, wenn und da ist das und da ist das. Es war völlig klar, im Januar, erstes Spiel, Kräuter führt zu Hause, 3 Punkte und alles andere kommt.
Gab es für dich einen Knackpunkt? Also der Trainer sagt ja, schon vor dem Trainingslager war ihm klar, dass klappt. Aber gab es für dich in dieser Rückrunde so der Punkt, vielleicht das erste Mal vom Abstiegsplatz runter, viele sagen das Magdeburg-Spiel, manche auch Schalke, Darmstadt. Gab es für dich irgend so einen Punkt, so ein Spiel, so einen Moment, wo du sagst, das läuft?
Nee, eigentlich gar nicht so. Also die Überzeugung, wie gesagt, hatte ich auch vorher und ich wusste auch, selbst wenn wir Fürth nicht gewonnen, natürlich brauchen wir nicht drüber diskutieren, der Druck gegen Fürth war am höchsten. Also der war auch deutlich höher als jetzt am letzten Spieltag oder in Braunschweig oder auch mal zwischendrin. Der Druck gegen Fürth war am allerhöchsten und ich hatte auch wirklich ein bisschen Respekt, wo wir durch das Spalier gefahren sind, wo ich noch gesagt habe, boah, das ist mir hier zu viel, alles oder nichts, weil danach sind noch 16 Spiele und schaut euch Fürth an, da hat man ja auch gesagt, boah, jetzt ist Fürth aber weg, wo Dynamo gewinnt, jetzt ist Fürth in der Relegation und Fortuna Düsseldorf ist weg. Insofern, bei dem Spiel hat sich nichts entschieden, aber dieser Sieg und dann auch noch nach Rückstand in Magdeburg zu gewinnen, diese zwei Spiele mit den 6 Punkten, haben uns natürlich in der Überzeugung bestärkt und haben uns auch eine Energie gegeben und die dir ein guter Start ja auch immer gibt. Und insofern war schon klar, nach diesen beiden Siegen, wir sind back im Game. Und dann war, sag ich mal, wenn die Überzeugung vorher schon 100% war, dann waren es jetzt 110%, dass wir das auch in der Art und Weise schaffen können. Ansonsten gibt es für mich kein Knackpunktspiel über die Rückrunde, weil ich es eben gesagt habe, wir haben 17 Mal geliefert. Und ich habe den Jungs auch nach Hertha gesagt, wo wir dann vermeintlich ja 2 Spiele in Folge verloren hatten. Und ich vorausgesagt habe, dass Rückschläge kommen werden oder dass auch schlechte Phasen kommen werden, weil so eine Runde lang ist. Da habe ich den Jungs gesagt, wenn diese zwei Niederlagen unsere schlechte Phase sind, dann nehme ich das sehr, sehr gerne, weil wir beide Spiele hätten gewinnen müssen.
Naja, aber Nürnberg danach war natürlich umso wichtiger, auch mit dieser personellen Konstellation hast dann sofort wieder geantwortet. Nochmal kurz zum Spalier. Ich habe Spaliere hier in Dresden schon erlebt, die nicht so gelaufen sind wie das Spalier gegen Fürth. Im Nachgang kann man natürlich sagen, perfekt, perfekt auch für die Spieler, für die Neuzugänge, die hier gleich gemerkt haben, oh, das ist hier schon was anderes, das ist auch emotional sehr aufgeladen.
Absolut, aber ich glaube, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, hat man die erste Viertelstunde auch gesehen, dass es auch Rucksack sein kann. Ne? Also dieses wirklich auf diesen Moment, dieses eine Spiel und alle reden auch vorher drüber, boah, wenn wir das Spiel nicht gewinnen. Ich glaube schon, dass das die erste Viertelstunde bei dem einen oder anderen dann auch im Kopf war. Einerseits ja, die positive Unterstützung, aber andererseits auch der Rucksack, das darf man nicht verkennen. Die Jungs haben trotzdem geliefert ohne Ende und klar hat uns das Power und Energie gegeben. Und ich habe es ja am Sonntag vor der Verabschiedung nach dem Spiel im Stadion auch bewusst so gesagt. Ich habe es am Montag bei unserer Sponsorenabschlussveranstaltung gesagt. Es war einfach auch ein Schlüssel, dass wir diese große Geschlossenheit hatten als gesamter Verein, als Stadt, als Fans, als Unterstützer, Supporter. Ich fand, wir hatten vom Winter an oder seit ich auch hier bin, seit ich es beurteilen kann, vorher ist es ja immer nur von außen und man kennt den Verein ja auch mal anders in schwierigen Phasen, wo du keine Einigkeit hattest, wo auch Band mit Fanszene schwierig war, wo keine Ahnung, welche Grabenkämpfe drumherum ausgetragen werden, das wisst ihr auch. Und ich fand, dass wir vom ersten Tag an eine absolute Geschlossenheit hatten und dass das auch was war, was die Mannschaft in Ruhe arbeiten lassen konnte und was war, was unfassbar viel Stärke entwickelt hat, um diesen Weg zu gehen.
Welchen Eindruck hattest du vom Verein und vor allen Dingen auch von der Mannschaft, sage ich mal, November, Dezember, die Phase, wo es dann vielleicht hier auch heiß wurde, dass du hier einsteigen könntest? Als TV-Experte warst du vergleichsweise ja doch nah dran. Gab es dann doch noch Punkte, als du richtig nah dran warst, die dich überrascht haben? Wie hast du die Verfasstheit des Teams, des sportlichen Bereichs wahrgenommen?
Also natürlich verfolge ich Dynamo oder habe ich Dynamo immer enger verfolgt als andere. Ich hatte meinen Job in der zweiten Liga, klar, aber klar bin ich noch näher dran an meinen Ex-Vereinen und mit Dynamo halt eng dran, weil ich hier 6 Jahre ja auch noch gelebt habe bis zum Schluss. Und natürlich habe ich nach dem Aufstieg verfolgt, dass es ja das ein oder andere Rauschen gab im Sommer schon, dass da eine Unzufriedenheit herrschte. Dann der Saisonstart ging ein bisschen in die Hose. Ich war gegen Schalke da für Sky. Eine unnötige Niederlage, wo ja Kofi einen unglücklichen Elfmeter verursacht. Ansonsten ist es zumindest 0-0 gegen Schalke 04, was in Ordnung gewesen wäre. Und dann war ich gegen Nürnberg da. In so einem Spiel, wo man nochmal alles versuchen möchte, nach 10 Sekunden in Rückstand gerät, wo du einfach nicht in Rückstand geraten darfst. Und da habe ich schon damals auch gesagt, boah, das wird echt schwer. Das wird ein Brett. Und natürlich, als ich hier war, auch die Unruhen drumherum mitbekommen. Einen Tag später dann die Entlassung von Tommy. Natürlich denkt man sich dann, boah, das ist wird spannend jetzt, was da noch so passiert. Und dann war aber im November ja auch erstmal Ruhe. Und die erste Kontaktaufnahme, die ich von Dresden hatte, war wirklich kurz vor unserem letzten Spiel mit Kassel. Und dann hast du angefangen, dir natürlich Gedanken zu machen, boah, fährst du jetzt wieder hin, weil du warst ja nun schon mal da. Aber grundsätzlich, dadurch, dass ich es wie gesagt auch zweimal durchlebt hatte, bist du natürlich sofort im Modus und machst dir Gedanken, was müssen wir wo, wie verändern, um die Dinge zu schaffen. Ich hatte natürlich in Kassel vorher auch eine Saison oder anderthalb Jahre vorher eine schwierige Situation im Winter, die vielleicht auch ein Stück weit vergleichbar war, die wir mit Bravour gelöst haben, wo es dann auch auf der anderen Seite schon funktioniert hat, nicht nur als Spieler, was auch Erfahrungen gewesen sind, die mir geholfen haben dabei, auch wenn es nur die 4. Liga ist. Und dann ging es am Ende des Tages ja aber auch ruckzuck.
Bist du ein guter Ruderer?
Dafür habe ich zu wenig Power, aber ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, weil ich habe das am ersten Tag auch gesagt, dass ich jemand bin. Ich war als Spieler immer jemand, der in der Verantwortung war, sei es als Vizekapitän oder als Kapitän und der immer aufs große Ganze geguckt hat. Und ich weiß, wie wichtig es ist, eben in eine Richtung zu rudern. Und ich habe das an meinem ersten Tag schon gesagt, dass ich einfach möchte, dass wir diese positive Energie jeder Einzelne hier einbringen und dass wir in diese eine Richtung rudern. Und dass ich eigentlich ein sehr umgänglicher Typ bin, glaube, das werden die meisten bestätigen. Ich bin sicher sehr direkt und ehrlich, weil das für mich die einzige Art und Weise ist, mit der wir vorwärts kommen, wo nicht immer jeder mit klarkommt. Das ist auch völlig okay. Ich kann es aber andersrum genauso auch akzeptieren. Aber ich habe gesagt, an der Stelle, da gibt es für mich keine Kompromisse. Wenn ich da jemanden erlebe, der in die falsche Richtung rudert oder seinen Paddel da nicht mehr raushält und es dann gegen die Gemeinschaft oder gegen die Gruppe geht, dann werde ich schon echt fuchsig. Und ich hatte keinen Grund dazu in der ganzen Runde. Es war mir aber einfach wichtig und es wird mir in Zukunft auch immer wichtig sein, dass wir diese Geschlossenheit halt haben.
Wichtig bei der ganzen Geschichte ist sicherlich auch der 21. Dezember, also einen Tag nach dem Spiel in Kiel, wo du und Thomas Stamm zusammengesessen haben Ja, ist bei dir vorbeigekommen. War ja jetzt nicht in Kassel, sondern dort, wo du wohnhaft bist. Der Gipfel von Mittelhessen, kann man es ja sagen, wo ihr euch persönlich kennengelernt habt und wo ihr gemerkt habt, wir können Faden miteinander stricken, wir können irgendwie miteinander.
Es ist, wenn du es ganz genau nimmst, der südlichste Zipfel von Nordhessen. Ne? Okay. Deswegen, also wir sind noch nicht Mittelhessen, wir sind Nordhessen. Aber
ist haben Kassel wir das geklärt? Nicht Mitteldeutschland?
Kassel ist Nordhessen.
Ah, okay.
Kassel
okay,
ist
okay.
Nordhessen. Okay, okay. Aber wir, da wo ich wohne, okay. in Neukirchen, wo ich groß geworden bin, Schrecksbach, das ist so der südlichste Zipfel von Nordhessen.
Also ist es der Gipfel von Schrecksbach oder?
Ja, das zwischen Schrecksbach und Neukirchen. Ne?
Aber okay, wir brauchen uns jetzt nicht ganz genau.
Genau. Nein, es war auch kein großer Umweg für ihn. Ne? Vom Kirchheim mal von der Autobahn runter und mal über die A4 fahren, nicht über die A6, 20 Minuten Umweg. Nein, ich habe natürlich ihn vor dem Spiel größtenteils in Ruhe gelassen, aber dann auch gesagt, du, wenn du nach dem Spiel runterfährst, wäre es ganz cool, wenn wir uns treffen würden. Dann natürlich auch sofort gesagt, ich habe ihn nur gefragt, wann er schläft, weil er ja direkt angekommen ist und durchgefahren ist. Ich habe Thomas Stamm schon jahrelang verfolgt als Trainer. Ich war über ihn informiert, wie seine Spieler über ihn sprechen, wie er trainiert. Und ich habe am Ende ja auch Dresden in der Hinrunde Fußball spielen sehen. Und deswegen, ich habe den Gegenwind mitbekommen, den es gab. Und ich weiß natürlich, wie fokussiert alles auf die Trainerposition ist. Aber ich war mir schon ziemlich sicher, dass der Trainer kein Faktor sein wird oder kein Grund sein wird, den man hier verändern muss, um das Schiff in die richtige Richtung wieder zu bringen oder den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und diesen Eindruck hat er dann in diesem Gespräch auch total bestätigt. Ich glaube, wir hatten von Anfang an eine gute Basis. Wir haben uns beim Fernsehen, wenn ich mit dem Fernsehen da war, kurz unterhalten, mal Smalltalk-mäßig. Aber das war dann das erste Mal so ein intensives Aufeinandertreffen, wo man vorher nur telefoniert hat. Und haben uns anderthalb Stunden oder zwei Stunden ganz klar darüber unterhalten. A, über den Status quo, wie er sieht. B, wie ich sehe. Und C, wo die Lösungen am Ende des Tages auch liegen. Und da war für mich dann danach auch hundertprozentig klar, dass ich da vom ersten Tag an keine Luft ranlassen werde und sage, das ist unser Trainer und wir werden den Weg gemeinsam gehen mit den Veränderungen, die wir dann drumherum angetreten haben.
Wir sprechen ja gerne vom Rückblicken dann vielleicht vom Geist von Lara im Trainingslager, der da vielleicht aufgekommen ist. Vor Jahren gab es den mal. Könnte man dann wahrscheinlich sagen, Jens, das ist der Geist von Schrecksbach.
Der Geist von Schrecksbach, da bin ich groß geworden. Aber da, wo wir jetzt wohnen, ist es Neukirchen. Ja. Und dann ist es der Geist von Neukirchen, ja, der Geist von Nordhessen. Ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollt, was wir da für
Schlagzeile drauf machen. Der Geist vom südlichsten Zipfel Nordhessens.
So ist es, sauber, so lassen wir es stehen.
Der praktisch dazu beigetragen hat oder der diese Initialzündung ausgelöst hat für diese Rückrunde. Weil dann ging ja alles wirklich, du hast es auch schon gesagt, ging es ganz schnell. Es waren Neuzugänge da, also das ist man in Dresden Tatsache nicht gewohnt, dass mit Beginn der Winterpause der Erste da ist und dass ins Trainingslager 4 von 5 oder 5 von 6 am Ende mitgefahren sind.
Verrückt, dieser 2. Januar, wo ja, einer ne? Nach dem anderen kam.
Ja, also grundsätzlich nochmal zu dem persönlichen Treffen auch. Es ist ja auch ganz wichtig, sich immer sein persönliches Bild zu machen. Das habe ich auch mit allem drumherum, weil wir ja die ein oder andere Veränderung jetzt auch Richtung Sommer noch haben werden. Wichtig ist erstmal der persönliche Eindruck, das persönliche Bild. Und da komme ich nirgendwo hin und schwinge irgendwie die Axt und mache Tabula Rasa feuerfrei und höre auf die Leute drumherum, was gesagt wird. Das ist ja Käse. Also da muss ich meine eigenen Entscheidungen treffen, mir mein eigenes Bild machen. Und dafür war das Gespräch mit Thomas auch nochmal extrem wichtig, wobei ich vorher, wie gesagt, ja auch schon gesagt habe, dass es in die Richtung bei mir ja sowieso schon ging, weil er einfach ein hervorragender Trainer ist und glaube auch gerade hierher sehr, sehr gut passt. Eine Art und Weise des Fußballs, wo wir sehr deckungsgleich miteinander sind, etablieren können über Kontinuität, die dann einfach Früchte tragen wird und erfolgreich sein wird, genauso wie es jetzt in der Rückrunde war, genauso wie es aber auch in einem Aufstiegsjahr war, das darf man ja auch nicht verkennen. Er ist ja auch direkt im ersten Jahr hier aufgestiegen. Also man kann ihn da sicherlich auch seinen Anteil nicht hoch genug beziffern und ihn dann da nicht in genug höchsten Tönen, sag ich mal, loben. Aber ja, der Geist von dem südlichsten Zipfel von Nordhessen hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass wir im Winter recht schnell waren. Da muss ich mich einfach auch bei Stefan Zimmermann bedanken, auch Paul Wagner, Christian Knoll, die mich sehr, sehr schnell in alle Prozesse abgeholt haben, wo ich natürlich auch einen Tag vor Vertragsunterschrift, also relativ zeitnah nach der Zusage vom Aufsichtsrat und Stefan Zimmermann und ich hatten immer mal wieder losen Kontakt. Darüber hinaus war ich sofort in den Themen drin und habe mich aufklären lassen, was vorbereitet ist, was geplant ist und dann eben meine Ideen damit reingebracht, dass es dann am Ende eine Teamarbeit war und am Ende natürlich lag die finale Entscheidung dann bei mir in meinem Ressort, aber ich glaube, da haben wir als Team hervorragend funktioniert und dann auch in der Kürze der Zeit, was trotzdem für uns ja auch wichtig war, weil wir hatten ja im Prinzip keine Vorbereitung. Also das war das Trainingslager und danach war es eine normale Woche auf Fürth. Deswegen war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir so viele wie möglich Am Ende war ja nicht ganz klar, wie viele wir nun holen können, dass wir so viele wie möglich zum Start da haben wollen, dass es direkt die vier Jungs waren, die dann schon da sein konnten. Am zweiten war super. Eli Bethke kam dann noch vorm ersten Spiel und Ben Bobzin war einen Tag vor Magdeburg dann auch noch da, etwas später im Januar, kam dann etwas später ins Rollen. Aber grundsätzlich ist uns da sehr viel, sehr, sehr schnell gelungen.
Stefan Zimmermann, vielleicht sowieso der unterschätzte Teil dieser ganzen Achse, auch ein ganz, ganz wichtiger Part, finde ich, dass das dann in der Rückrunde funktioniert hat, weil auch mit eurem Miteinander ist Ruhe eingekehrt.
Also ich glaube, seine Situation war auch ganz weit weg von einfach, weil erst waren es mal drei und auf einmal war er ganz alleine und dann in der Hauptverantwortung in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und er ist ja nun mal auch noch ein paar Monate jünger als ich sogar, ne? Also auch noch jung in dem Geschäft. Und da muss man ihm auch einen großen Respekt aussprechen, wie er diese Situation gemeistert hat und wie er da performt hat und funktioniert hat. Und unsere Zusammenarbeit war von Anfang an top. Das kann ich auch nur sagen. Wir diskutieren auch, das gehört auch dazu. Aber am Ende des Tages bin ich da genauso Teamplayer wie im Sport auch, weil wir sind letztendlich die operative Ebene. Wir haben die Gesamtverantwortung und wir haben die Geschicke des Vereins zu leiten. Und auf dieser Ebene gegeneinander zu arbeiten, macht in meinen Augen nicht so ganz viel Sinn. Und von daher waren wir da, weil wir uns schon vor anderthalb Jahren, als wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind, gut verstanden haben, hat es von der Seite an auch funktioniert. Und deswegen sind wir da Hand in Hand gegangen, genau wie ich es mit dem Trainer bin und genau wie wir es, wie gesagt, als Gesamtverein geschafft haben.
Hilft es jetzt auch, dass man eine sportliche Kompetenz im Aufsichtsgremium drin hat, im Aufsichtsrat?
Also sportliche Kompetenz in einem Fußballverein ist nie nachteilig und du hast es richtig gesagt. Also ich glaube, dass Michael Born und der Seif da den anderen Leuten Dinge erzählen können, Dinge berichten können, aber auch an Informationen kommen über Leute oder, sage ich mal, das Operative anders bewerten können als jemand, der nicht aus dem Sport oder aus dem Fußball kommt. Deswegen kann man dem Verein da nur beglückwünschen, dass das gelungen ist, da mehr sportliche oder mehr fußballerische Expertise reinzuführen, definitiv.
Blicken wir nochmal auf die Winterneuzugänge, die Winterleihen, weil das ja so ein bisschen dann auch das personalisierte Erfolgsgeheimnis vielleicht für die Rückrunde ist. Die waren ja dann auch alle Stammspieler. Wie viel waren da schon eingetütet? Wie viel hast du geholt? Du wirst immer zusammengebracht. Du hast zwar gesagt, eine Teamleistung, aber Thomas Keller ist der Sören-Gonter-Transfer. Und Thomas Stamm hat uns das so erzählt. Du hast den Namen eingebracht und er sagt, super, den kenne ich sogar. Der hat mit bei mir auch schon mal gesessen, können wir sofort holen.
Also ich bin da kein großer Freund davon, da hintenrum irgendwie dann Zuständigkeiten zu machen und der hat das gemacht und der hat das gemacht. Es waren Dinge vorbereitet und so ein Verein arbeitet ja ganzheitlich. Wir gucken uns ja auch schon für nächstes Jahr ablösefreie Spieler an. Wir arbeiten im Scouting genauso wie vorher im Scouting gearbeitet wurde. Und dann liegen mehrere Optionen sicherlich auf dem Tisch und dann sind Dinge vorbereitet und dann habe ich an der einen oder anderen Stelle Dinge finalisiert. Dann habe ich aber auch Dinge vom Tisch gewischt. Oder klar, weil ich gegen Keller auch noch gespielt habe, mit ihm natürlich jemanden hinten reingebracht, der bisher noch nicht konkret auf dem Tisch lag. Ist am Ende des Tages aber auch mein Job. Also das möchte ich jetzt dann auch nicht hochhängen. Ich sag trotzdem, dass es eine Teamarbeit ist, weil ich hier nichts alleine mache. Also es ist von mir keine One-Man-Show und es ist keine One-Man-Show von Thomas. Und deswegen, die Neuzugänge waren wichtig und die haben ihre Rolle gespielt. Dass Kelle sogar zu Beginn auch noch als Torjäger geglänzt hat, ist sicherlich herausragend. Sie passen vor allem alle auch charakterlich hin. Also das ist ja diese Leihspieler-Thematik, die man ja auch immer hat. Da haben wir extrem viel Wert drauf gelegt, dass die Jungs da auch brennen. Und jeder von ihnen hat ja das letzte Hemd für diesen Verein gegeben, was nicht selbstverständlich ist. Und das spricht für ihren Charakter und generell ihre Stärke. Aber das möchte ich auch, dass das nicht zu kurz kommt. Ein Robert Wagner beispielsweise in der Mitte ist ein absoluter Unterschiedsspieler für diese Liga und ist sicherlich auch perspektivisch wieder ein Bundesligaspieler. Aber es ist durch ihn auch gelungen, dass ein Niklas Hauptmann und ein Kofi Amoako noch ganz anders profitieren, als sie es vorher schon haben. Also wir haben ja trotzdem noch, wenn fünf Winterneuzugänge gespielt haben, waren ja trotzdem noch sechs Jungs in der Startaufstellung, die auch vorher schon da waren und die auch vorher in der Hinrunde schon gute Spiele gemacht haben. Weil in keinem Spiel, das hat der Trainer ja auch gesagt, ist die Mannschaft irgendwie abgeschlachtet worden oder war haushoch unterlegen. Das ist uns damit einfach auch gelungen. Und wenn man jetzt Kelle nimmt, dass ein Jules Pauli an seiner Seite oder ein Friede Müller als junge Spieler von einem erfahrenen Innenverteidiger einfach auch profitieren. Und insofern waren es nicht nur die Neuzugänge, die an sich die Qualität gehoben haben, sondern sie haben auch andere Spieler besser gemacht. Plus, sie haben den Konkurrenzkampf erhöht, weil das ist dann die Brücke, die wir wieder zum Nürnberg-Spiel schlagen. Wir spielen ein herausragendes Testspiel gegen Mladá Boleslav in der Länderspielpause, wo alle irgendwie die Füße hochlegen und durchschnaufen wollen. Nee, da haben bei uns die, die weniger gespielt haben, haben mehr gespielt, haben Vollgas gegeben. Und weil sie das machen und weil sie immer am Limit auch trainiert haben, weil wir immer ein sehr hohes Trainingsniveau hatten, dann sind die Jungs, wenn ich jetzt Toni Menz, Luca Hermann und Lucky Böder anspreche im zentralen Mittelfeld, was gegen Nürnberg ja so war, dann bist du auf den Punkt da. Und das sind Dinge, die man ihnen auch hoch anrechnen muss, weil das ist keine einfache Situation. Und wenn man am Ende die Geschichte nach Braunschweig sogar noch spinnt, ein Toni Menzel, der nicht die Einsatzminuten hatte, die er sich erhofft und die er sich erwünscht hat, aber wenn er in Braunschweig das Ding noch reinköpft und das Tor zum Klassenerhalt macht, dann ist es das, was ich euch im Winter gesagt habe. Jeder wird seinen Anteil daran haben, dass wir dieses Ding hier ziehen.
Wenn von fünf Winterleien alle fünf spielen und auch diesen nicht nur auf dem Spielfeld so einen hohen Einfluss haben, sondern eben auch charakterlich so gut passen, ist das Glück, Zufall oder steckt System dahinter? Weil es gibt ja den alten Spruch, den ich auch in dieser Podcast-Folge bringe, Jens. Immer Glück ist Können.
Hermann Gerland.
Genau.
Hat er auch recht.
Fallt euch um die Arme.
Naja, im Fußball gehört manchmal eine Portion Glück auch dazu. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das ist ja das, was ich mit Teamarbeit meine. Man macht sich Gedanken und bereitet Dinge vor. Und es geht im Fußball immer noch bei aller datenbasierten Analyse, bei allen Daten-Scoutings, bei allen Videoschulungen und bei allen Parametern, die man mittlerweile außerhalb nimmt, ist Fußball immer noch ein Stück weit Faktor Mensch. Und es geht nichts über das persönliche Gefühl und in meiner Position jetzt ein Stück weit manchmal auch das Bauchgefühl. Das liegt nicht immer richtig, aber du hast nun schon eine Menge erlebt und du weißt am Ende auch, wie ein Konstrukt funktioniert, wie eine Kabine funktioniert, wie eine Mannschaft funktioniert, wie sich jeder auch in seiner Rolle da eingliedern kann. Das geht nicht jedes Jahr so perfekt auf, wie es am Ende jetzt im Winter oder auch, ich sag mal, generell in der Mannschaft gab es ja auch keine Probleme von Sommer funktioniert hat. Aber das sind Dinge, die einfach dazugehören, so weiche Faktoren, diese Soft Skills, die du nicht beziffern kannst oder wo du jetzt kein Skript für hast und nach denen du beurteilen kannst und gehen kannst, sondern da ist manchmal auch Bauchgefühl dabei. Da ist dann auch mal das Quäntchen Glück dabei, dass man im ersten Spiel dann als Innenverteidiger auch das 1-0 köpft nach einem Standard, wo wir in der Hinrunde bei Standardsituationen nicht groß geglänzt haben. Aber ja, du hast es richtig gesagt, immer Glück ist dann am Ende auch Können.
Teamgeist hast du angesprochen, finde ich wirklich beachtlich. Auch all die Spieler, die vielleicht oben auf der Tribüne saßen, alle haben wirklich zusammengerudert. Das ist ein Fakt. Und den hast du auch schon erwähnt, rund ums Viertspiel, den Faktor Druck. In dieser Mannschaft hast du diesen Druck eigentlich nie angemerkt, jedenfalls von außen, der ja lastete. 13 Punkte, letzter. Und ich hatte nie das Gefühl, boah, denen geht jetzt die Düse, sondern die haben ihr Ding erledigt. Das haben wir beide auch schon anders erlebt. Du bist noch näher drin in diesem Fußballgeschäft. Da gibt's auch Mannschaften, die an diesem Druck zerbrechen.
Das hast du genau richtig gesagt und das ist auch was ich den Jungs am Montag bei der Verabschiedung auch nochmal mitgegeben habe, dass ich davor alle Hüte ziehe, weil das weit weg ist von selbstverständlich, so zu liefern unter dem Druck, der da ist. Und ich kenne diesen Druck, weil ich, wie gesagt, diese Situation selber schon hatte, weil es dann manchmal nicht nur das erste Rückrundenspiel war, sondern auch das letzte und wo es dann nochmal um alles ging, wo wir nicht die komfortabelste Situation hatten, die letzten zwei Spiele. Da ist es nicht selbstverständlich, mit dieser Leichtigkeit zu spielen, aber da hat, glaube ich, einer dem anderen auch die Sicherheit gegeben. Da hat jeder seine Stärken zu 100% eingebracht und dann ist es eine andere Metapher. Die Summe der einzelnen Teile ist dann immer noch im Ganzen ein bisschen mehr und das hat es eigentlich gut ausgedrückt. Aber wie gesagt, da muss man am Ende des Tages auch von Qualität sprechen.
Stefan Kutschke ist sicherlich ein wichtiger Fakt in der Kabine gewesen für die Chemie. Der Kapitän, der am Sonntag verabschiedet wurde, der wird in der Kabine sicherlich fehlen. Und den dort auch zu ersetzen, wird nicht ganz einfach sein. Das kannst du uns schon zur künftigen Rolle von Stefan sagen, der ja jetzt so ein Trainee-Programm erstmal durchlaufen wird.
Das ist richtig. Das ist die Challenge, die wir jetzt haben. Es wird sich natürlich im Sommer auch ein Stück weit eine neue Hierarchie da bilden müssen und es ist ein Vakuum, was jetzt entsteht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder, der ihn kennt, weiß, was er für eine Persönlichkeit nach außen ist, was er für eine Persönlichkeit auf dem Platz ist, aber was er auch in der Kabine für einen Anteil hat, weil er diesen Verein sicherlich lebt wie kein zweiter. Ich meine, wir haben mit Niklas Hauptmann natürlich designierten Nachfolger, logischerweise, der dieses Jahr vor allem auch in der Rückrunde nochmal fußballerisch extrem aufgeblüht ist, dass er die Fähigkeiten hat, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass er vom Typ her natürlich anders ist als Kutsche, was den Lautsprecher und dergleichen anbetrifft, aber grundsätzlich sind solche Führungsspieler-Thematiken, solche Kapitänsthematiken immer auch Thematiken von Leistung. Es geht am Ende des Tages immer erstmal darum, also du bist ein Führungsspieler auf dem Platz, wenn du deine Leistung bringst. Wenn du nur singst, aber neben die Murmel trittst, dann bringt dir das alles nichts, weil dann glaubt es dir irgendwann keiner mehr, dann nimmt es dir keiner ab. So, und da ist Haupe einfach ein Unterschiedsspieler bei uns und am Ende ja auch als Dresdner Junge der logische Nachfolger, da mache ich mir keine Sorgen. Was das Extrovertierte vom Kutscher anbetrifft, da müssen wir mal gucken, ob wir ihn vielleicht in dem ein oder anderen Programm noch dahin kriegen. Aber nein, so hat jeder seine Rolle und sein Ding und es wird eine Challenge für uns, das zu ersetzen und das werden wir auf mehrere Schultern verteilen. Da werden wir auch gucken, wo der ein oder andere Neuzugang da noch reinkommt und seine Rolle spielt, wer am Ende, wen wir von den Leihspielern halten können. Das sind dann die Kaderplanungsthematiken, wo ihr mich sicher noch zu befragen werdet, aber die klar sind, die auf der Hand liegen und die am Ende die Challenge dafür sein werden, auch im Sommer wieder ein erfolgreiches Gerüst und eine erfolgreiche oder beziehungsweise eine gute Ruhe und eine gute Energie in die Kabine zu bekommen.
Bevor wir zu den Leihspielern kommen, die Frage, wie entwickelt man denn so einen Führungsspieler? Thomas Stamm hat gesagt, wir müssen jemanden finden, der die Gabe hat, einen Raum einzunehmen. Raum vor allen Dingen atmosphärisch in der Kabine. Man kann Spieler entwickeln, das kann ich mir gut vorstellen, fußballerisch. So ein Charakter ist ja irgendwo gegeben. Siehst du in der Mannschaft, du musst jetzt nicht zwingend einen Namen sagen, Leute, die die Möglichkeit haben, sich dahin zu entwickeln, Raum einzunehmen. Und wie schwierig ist das von außen, aber auch jemanden zu holen, der ja dann auch erstmal neu ist. Entscheidender Faktor, hast du recht, ist die Leistung auf dem Platz. Und trotzdem ist das ja auch ein Prozess. Stefan Kutschke war ja auch nicht vom ersten Tag an in der Rolle, die er jetzt am Ende hatte.
Das ist richtig, das ist ein Prozess. Und das, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist zu vergleichen, weil das macht gar keinen Sinn. Also es ist jetzt nicht so, dass es dieses Jahr das Optimum war und wir jetzt irgendwie den neuen Stefan Kutschke suchen. Nein, Stefan Kutschke ist in der Form ja auch einmalig, so wie er ist. Und so ist Niklas Hauptmann anders, aber anders Führungsspieler auf dem Platz und anders Sprache in der Kabine. Natürlich hören ihm die Jungs zu, weil er die Vita, die er bisher schon hat, eindrucksvoll ist und weil sie sehen, was er auf dem Platz macht. Und das verschafft dir immer Gehör in der Kabine, auch wenn du nicht die lauteste Stimme hast. Ich sehe da Jungs, die in diesen Raum hineinwachsen. Manchmal ist es auch einfach so, wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst, dann schwimmst du dich frei. Und das spielt sicherlich da auch ein Stück weit rein. Es ist jetzt viel Platz geworden und da müssen jetzt andere auch rein. Und das machst du mit Gesprächen und das entwickelt sich über eine Saison. Das bildet sich aber auch so eine Hierarchie in der Mannschaft über das Training, über die ersten Spiele, auch mal über den einen oder anderen Mannschaftsabend, das gehört alles dazu. Da können sich solche Dinge bilden, da kannst du mit den Jungs Gespräche führen, um sie dahin zu entwickeln. Und wenn du externe Jungs dazu holst, dann geht's natürlich auch mal darum, Erfahrung mit reinzubringen, wo du dann genau weißt, okay, die Jungs wissen, wie es läuft und denen brauchst du nicht erzählen, wie sie sich da eingliedern.
Kannst du 2, 3 Worte zu dem Trainee-Programm sagen, das da Stefan Kutschke jetzt absolvieren soll? Was sind da für Stationen vorgesehen? Hat das einen zeitlichen Rahmen? Gibt es da ein Ziel oder ist das einfach, wir schauen mal, in welche Richtung sich das entwickelt?
Also grundsätzlich hatte ich im Januar ja schon recht früh mit ihm gesprochen und er sein Interesse da gezeigt, auf der anderen Seite zu arbeiten und seinen Weg da zu gehen. Und da habe ich ihm natürlich direkt auch meine Unterstützung zugesprochen. Ich habe dazu mit anderen Vereinen gesprochen, mit Freunden von mir gesprochen, die das in anderen Vereinen auch gemacht haben und dann ja so ein bisschen was entwickelt, zusammengeschrieben und Kutsche vorgestellt, wo er gesagt hat, das passt für ihn zu 100%. Das wird natürlich so sein, dass wir sind ja mittlerweile auch ein etwas größerer Tanker, also was unseren Umsatz anbetrifft und die Größe des Vereins. Und da ist es nicht so ganz so einfach, von der Spielerseite auf die andere zu wechseln. Ich kenne es jetzt die letzten 4 Jahre. Ich habe die Zusammenhänge in so einem Verein kennengelernt. Ich habe selbst BWL studiert. Kutsche ist am Studieren. Wir werden ihn da auch in so ein DFB-Programm reinbringen wollen oder DFB sicherlich sehr, sehr gute Arbeit macht in diesem Players-Pathway-Programm. Für Kutsche geht es jetzt darum, wirklich unterschiedliche Abteilungen im Verein zu durchlaufen. Klassisch als, es ist ein Trainee-Programm genannt, aber klassisch als Praktikant, wenn man sich es vorstellen möchte, um einfach da Wissen aufzusaugen, aber andererseits ihn auch zu nutzen, weiterhin als Identifikationsfigur. Und es ist unfassbar wichtig, ehemalige Spieler im Verein einzubinden, weil man als Spieler weiß, wie die Kabine riecht, man weiß, wie der Rasen riecht, man weiß am Ende, wie das Produkt funktioniert. Und wenn du dann die Qualifikation hast für gewisse Aufgaben, so wie wir es jetzt bei Kreuz auch im Scouting haben, der das schon ein halbes Jahr als Praktikant begleitet hat, dann halte ich das für sehr, sehr sinnvoll. Und Kutsche wird da seinen Weg machen. Wir werden mit ihm dann aber auch dahingehend arbeiten, dass er aus jeder Abteilung da auch berichtet und dass wir am Ende des Tages nach dem Jahr, das soll eigentlich jetzt im Prinzip ein Jahr laufen, auch eine Schablone haben, wie es perspektivisch mal aussehen kann, wenn mal wieder der nächste ehemalige Spieler kommt, der das machen möchte. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was ich mir davon auch verspreche, dass das so ein Pilotprojekt mit ihm wird, wo wir dann auch nachhaltig was schaffen können, was man dann, wenn bei den nächsten Generationen wieder jemand dabei ist, sagen kann, okay, wenn du auf die andere Seite wechseln möchtest, dann halten wir das für sinnvoll, das ist das Programm und los geht's für dich.
Coole Sache.
Jetzt die Frage, die du dich denken kannst, du hast ja schon ein bisschen selbst geteasert. Das wird eine Hammeraufgabe, diese 7 Leihspieler, na, alle kann ich mir nicht vorstellen, das wäre perfekt, aber natürlich ist es die Intention, das hast du ja auch selbst gesagt, möglichst den einen oder anderen zu einer Rückkehr nach Dresden zu bewegen. Wie sind die Chancen?
Also alle 7 werden wir nicht machen, auch von uns aus nicht. Da sind auch Dinge dabei. Jules Pauli hat super geliefert hier bei uns. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Aber möchte jetzt natürlich auch, man am Ende hat so eine Leihe auch einen Sinn und Zweck und er geht zum ersten FC Köln in die Bundesliga zurück, will sich da durchsetzen. Da muss man dann den Jungen auch verstehen. Und dann hat das Jahr so seinen Effekt gehabt und dann geht's für uns weiter auf der Position. Aber klar ist natürlich, dass wir den Großteil der Jungs halten wollen. Es ist aber auch klar, dass die abgebenden Vereine da eine Rolle mitspielen. Ich glaube, dass wir bei allen Jungs, was das Überzeugen davon, den Weg mit Dynamo Dresden weiterzugehen angeht, gute Karten haben. Das, so selbstbewusst bin ich, glaube ich, das sagen zu können. Dass aber eine dritte Partei eben noch eine Rolle spielt, macht es ein bisschen komplexer. Dass der ein oder andere von ihnen noch 2 Jahre Vertrag hat, dass der ein oder andere jetzt oder auch einen Bundesliga-Vertrag hat, dass der ein oder andere nur noch 1 Jahr Vertrag hat, wo wir über eine Ablöse reden und wo der Verein dann natürlich auch das aufrufen kann, was er aufrufen möchte, weil die Jungs sich auch für andere Vereine ins Schaufenster gespielt haben und da sich vielleicht die ein oder andere neue Möglichkeit auftut, das ist die Krux des Geschäfts und ja, das ist am Ende jetzt mein Job, da zu gucken, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, wir sind schon seit Monaten in Gesprächen mit den Jungs, um die zu überzeugen und ich habe da bei allen viel Herzblut einfach auch gesehen. Ich glaube, der Applaus am Sonntag hat jedem Einzelnen auch nochmal enorm gut getan und es ist was Grundsätzliches, wo ich sage, wir haben jetzt eine Riesenchance. Wir haben jetzt eine Riesenchance mit einem Stamm an, mit einem Kern an Mannschaft, die, mit einem Stamm auch, aber auch einem Kern an Mannschaft, der einfach sehr, sehr gut zusammen funktioniert. Eine Art und Weise des Fußballs, die jetzt implementiert ist, wo dann auch egal ist, wer im zentralen Mittelfeld spielt, weil alle wissen, was sie zu tun haben. Wo wir eine Euphorie und diese Geschlossenheit, die wir jetzt mitnehmen in die Pause, wenn wir die mit rübergeschwappt kriegen und wenn wir mit dieser Mannschaft weiterarbeiten oder mit dem Großteil dieser Mannschaft weiterarbeiten können, mit gezielten Verstärkungen, klar, der ein oder anderen Veränderung, weil es natürlich auch unzufriedene Spieler bei uns gibt, da brauchen wir auch nicht diskutieren. Es gibt ja am Ende auch immer Spieler, die dann weniger gespielt haben, als sie sich vorgenommen haben. Aber wenn wir das jetzt mitnehmen als Basis, dann sind wir, glaube ich, für die nächsten, sagen wir mal, im Fußball darf man immer nie zu lange denken, aber wenn ich jetzt mal an die nächsten 2 Jahre denke, das nächste Jahr ist das zweite Jahr in der zweiten Liga nach Aufstieg, das ist immer mit das Schwerste, siehe Preußen, Münster und Co. Aber wenn wir auf dieser Basis jetzt aufbauen können, dann können wir, glaube ich, die nächsten Jahre hier wirklich richtig was aufbauen. Und das ist jetzt eine Riesenchance, die wir nutzen wollen und hoffentlich auch nutzen können, weil, wie gesagt, ganz allein sind wir nicht im Fahrersitz.
Gibst du dir einen zeitlichen Rahmen? Ich meine, das Transferfenster ist ja unfassbar lange offen, wenn man jetzt, wir sind jetzt Mitte Mai, das ist bis Ende August. Die Saison geht Anfang August los. Im Winter hatten wir wenig Zeit, da waren alle viele Neuzugänge, Leihspieler mit im Trainingslager. Das ist im Sommer manchmal anders und gerade bei Leihspielern, du hast die Konstruktion angesprochen, manche haben jetzt einen Bundesliga-Vertrag, manche haben noch 2 Jahre Vertrag, manche haben, oder wahrscheinlich haben viele jetzt auch neue Interessenten. Das ist ja ein bisschen auch ein Gezerre und Geschacher, oder? Und das könnte ja auch eine Hängepartie werden. Habt ihr euch im sportlichen Bereich einen Zeitrahmen gegeben, wo von 7 Neuzugängen 3, 4, 5 fix sein müssen, um überhaupt ein Gerüst auch aufbauen zu können?
Also grundsätzlich wünscht sich der Trainer natürlich, dass zum Vorbereitungsstart alle Spieler auf dem Platz stehen. Das ist klar. Und dass das der Großteil machen soll, also das liegt auch auf der Hand. Also natürlich ist es das Ziel, dass du so lange wie möglich auch zusammen trainierst, dass du spätestens im Trainingslager bis auf 1, 2 Positionen mit der Mannschaft vollständig bist, weil das immer ein Vorteil ist zum Saisonstart hin. Aber wird auch kein Geheimnis bleiben. Es ist ein WM-Jahr. Wir wissen, was auf einem Markt passiert, wenn erstmal die Bundesliga in Bewegung kommt, wenn es international in Bewegung kommt. Und von daher ist mir völlig klar, dass ich meine Arbeit in diesem Sommer noch nicht am ersten Spieltag Anfang August beenden kann, sondern dass da weiterhin bis 1.9. alles in der Schwebe bleiben wird, dass da manchmal Konstellationen auftauchen, die man vielleicht so ein bisschen vorgeahnt hat oder Dinge vorplanen kann, aber dass da noch Dinge passieren können, mit denen man nicht rechnet oder vielleicht doch für uns Türen aufgehen, die vorher nicht aufgegangen sind. Das muss man sich immer vorenthalten. Grundsätzlich ist der Trainingsstart natürlich immer ein Zeitpunkt, wo man Dinge finalisieren möchte und grundsätzlich ist auch klar mit unseren Leihspielern, dass wir frühzeitig Klarheit haben wollen, gerade wenn wir das Commitment haben, dass die Jungs das wollen. Es kann auch mal zäh werden, dass man dann vielleicht beim Verein nochmal ins Training geht und es dann nochmal den einen oder anderen Tag länger dauert. Das hängt aber ein Stück weit mit den Verantwortlichen zusammen und ich habe jetzt nicht den Endlos-Druck zu sagen, die müssen an diesem Tag da sein. Du hast es angesprochen, im Winter war die Situation eine andere. Wir haben im Sommer jetzt schon auch ein bisschen Vorlauf, weil die Jungs ja auch wissen, was wir von ihnen wollen. Aber grundsätzlich ist es schon Ziel, dass man zum Trainingsstart schon einen Großteil des Kaders zur Verfügung hat.
Nimm uns mal in deine strategische Arbeit jetzt in so einer Transferphase mit. Du hast ja sicherlich eine Budgetsumme X, die dir zur Verfügung steht und du hast vom Trainer einen Wunsch an Spielern, erstmal auch nominell, was weiß ich, 7, 8, 10, die du holen sollst. Wie geht man da jetzt vor? Und du hast die WM ins Spiel gebracht und so ein Dominoeffekt, der dann vielleicht irgendwann Mitte Juli, Anfang August, wenn die Bundesliga anfängt, einsetzt, lässt man sich da bewusst auch 2 Kaderstellen frei, um einen Zock da drauf, weil da was passiert? Oder hat man einen sicher in petto, den man irgendwann, den könnte man jetzt schon im Juli verpflichten, aber den kriegt man auch noch im August, weil man weiß, da ist man ganz weit vorne und sitzt wirklich auf dem Fahrersitz?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Konstellationen und ich arbeite ja jetzt schon seit Monaten in Wenn-Dann-Szenarien. Also du bereitest ja Dinge auch vor. Du bist ja jetzt nicht in der zweiten Liga geblieben und dann sagst du dir nämlich Montag an den Schreibtisch gegangen, so, jetzt fangen wir mal an zu arbeiten. Kaderplanung ist immer eine ganzjährige Geschichte. Ich habe eben schon davon gesprochen, dass ich schon von Winter an Spieler im Auge hatte, die 27 ablösefrei sind, wo wir vielleicht die Hand schon drauf machen. Natürlich ist da viel Weitblick dabei und du musst die Kurzfristigkeit auch im Auge behalten. Aber es gibt da von den Konstellationen her eine hohe Vielfalt. Also natürlich werde ich nicht alles Pulver, was der Aufsichtsrat mir zur Verfügung stellt, bis zum Trainingsstart verschießen, damit ich dann im August, falls sich eine Tür auftut oder wir reagieren müssen, weil eine Verletzung passiert am ersten Spieltag, was ja immer Klopfen auf Holz, keiner möchte. Aber das sind ja auch immer Dinge, die man einkalkulieren muss, was da passiert. Und da lässt man sich natürlich das ein oder andere Hintertürchen A für den Winter offen, wobei ich hoffe, dass wir jetzt im Sommer unsere Hausaufgaben so machen, dass wir im Winter nicht mehr derart auf den Transfermarkt eingreifen müssen, wie wir es jetzt gemacht haben. Aber für die ein oder andere Konstellation hast du Fantasie im August und dafür lässt du dir immer ein bisschen was im Körbchen liegen, das ist ganz klar. Zumal zu Beginn der Vorbereitung natürlich auch klar ist, dass wir einigen Jungs aus unserem eigenen Stall auch die Chance geben werden, sich zu präsentieren. So, und wenn wir da schon 30 Leute auf dem Platz wären, dann macht es nicht so viel Sinn. Da haben wir auch großes Vertrauen, da haben sich die Jungs das auch verdient, dass wir da mit 4, 5 Jungs wieder aus dem eigenen Stall auch auf die Wiese wollen, die sich dann dem Trainer ja auch zeigen sollen. Und insofern, wenn der ein oder andere dann zum Trainingslager dann da ist oder 1, 2 Tage später als Trainingsstart, ist es noch nicht ganz so wild.
Ich frage mal eine kühne Prognose, einen Torhüter wirst du nicht holen im Sommer.
Nee, Torhüter haben wir 3 unter Vertrag und haben mit Mese einen auslaufenden Vertrag gehabt, wo man dem Jungen auch einfach ein Riesenkompliment machen muss. Das ist auch ein außergewöhnlicher Faktor, kein Lautsprecher, aber sehr ruhig, zu 100% verlässlich. Der ist immer da, der ist nie verletzt, der bringt in jedem Training Top-Leistung und auch dann kannst du gegen Bochum auf dem Punkt so da sein, wie er ist, charakterlich ein einwandfreier Junge. Und da sitzen wir sicherlich auch zusammen. Wir kennen nun mal die Konstellation. Und da mache ich auch kein Geheimnis draus. Es macht perspektivisch keinen Sinn, mit 4 Torhütern in der Saison zu gehen, weil wir auch in der U21 mit Maxi Fritsche jetzt einen Jungen haben, den wir mit einem Fördervertrag ausgestattet haben, den wir da auch fördern wollen, weil wir in ihm ein großes Talent sehen. Mit Marlon Graf in der U21 auch einen sehr talentierten Torhüter noch. Insofern ist es klar, dass wir im Prinzip nicht mit 4 Torhütern in der Saison gehen wollen. Aber es ist mir natürlich auch klar, dass alle 3, die wir unter Vertrag haben, Nummer 1 Anspruch haben. Und da geht es dann auch immer wieder ein Stück weit um die Gruppe und um Anspruch und auch ein Stück weit Rollenverständnis. Und da muss man einfach sehen, wie man die Torwartkonstellation löst. Und deswegen kann ich aber schon sagen, dass ich mit Mese nach wie vor im Austausch bin, dass wir die Situation kennen und dass ich Mese da alles andere als abgeschrieben habe bisher.
Was ist mit Toni Menzel? Das ist, du hast ihn vorhin schon erwähnt, um ein Haar hätten alle in Braunschweig Toni, Toni, Toni geschrieben, weil das hat nie wirklich viel gefehlt. Aber der sagt sich natürlich, Mensch, ich bin jung, ich brauche Einsatzzeit. Thomas Stamm hat ihn am Montag im Fazitgespräch auch nochmal gelobt, seine Trainingsintensität. ist so ein ömischen Modell denkbar oder sagst du, nee, der soll schön hier in Dresden bleiben? Also einen kompletten Weggang kann ich mir momentan gar nicht so richtig vorstellen.
Also natürlich ist es für einen jungen Spieler nicht einfach, wenn er nicht die Spielzeiten hat und vor allem, weil er auch in der dritten Liga schon viel gespielt hat und in der zweiten Liga nicht mehr so zum Zug kommt. Es war im Winter auch schwierig, ihn davon zu überzeugen. Er wäre gerne auch den Weg von Ömi gegangen, um die Spielzeit zu haben, was verständlich ist. Aber Thomas hat ihn auch aus dem Grund behalten, weil wir eben Jungs wie ihn noch in der Gruppe brauchten, weil du im Training auch das Level hochhalten musst und weil du dann auch wissen musst, wenn du jemanden bringst und diese Rolle oder diese Intensität, die Toni auch ins Spiel reinnimmt, auch seine Tiefenläufe, wo er ja prädestiniert für ist und dann in Braunschweig fast sogar auch trifft. Das war einfach eine Komponente, die wir so nicht hatten und wo wir ihm gesagt haben, klar, es wird vielleicht zäh für dich, weil natürlich mit Amoako, Wagner und Hauptmann das zentrale Mittelfeld besetzt ist und wir da ja auch keine Märchen erzählen müssen, dass es da auf viele Spielminuten kommt, wenn die Jungs sich nicht verletzen. Aber diese Rolle so zu akzeptieren, ist ihm sicher nicht immer ganz einfach gefallen, aber er hat es auch top gemacht und es ist dann auch wieder eine Erfahrung für einen jungen Spieler, die er, glaube ich, nicht missen möchte. Trotzdem ist das natürlich eine Personalie, wo wir im Sommer überlegen müssen, gerade wenn es uns gelingen sollte, Robert Wagner zu halten oder das zentrale Mittelfeld so zu besetzen, dass die Spielzeitwahrscheinlichkeit bei Toni wieder nicht die allerhöchste ist, dann ist natürlich klar, dass wir im Austausch sind, ich mit ihm und ich mit seiner Beraterseite, dass wir einen Weg gehen können und ein Modell gehen können wie bei Ömi. Und dann ist natürlich klar, dass wir auch darüber nachdenken müssen, ihn mal ein Jahr zu verleihen. Aber ihn abzugeben ist überhaupt keine Option. Also ich glaube, so Leihstationen, der Trainer hat heute Morgen oder gestern mal Nico Schlotterbeck aus Freiburg erwähnt, der dann mal ein Jahr nach Union gegangen ist. Wir erinnern uns, wo Nico Schlotterbeck jetzt ist. Bevor er zur Union gegangen ist, hatte er beim SC Freiburg keine Chance. Und Ömi ist ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also als ich einen Rashid angerufen habe im Winter und das unbedingt da durchdrücken wollte, wenn man sieht, was der Junge da jetzt für eine Runde gespielt hat, ist das ja super aufgegangen. Und natürlich kommt der jetzt mit einem ganz anderen Selbstvertrauen, Selbstverständnis hierher und muss sich jetzt hier durchsetzen. Dafür ist so eine Laie da und dafür ist das gedacht. Und natürlich kann das bei Toni auch ein Konstrukt sein, weil du richtig gesagt hast, der Junge ja auch auf Spielzeit kommen muss.
Wie sieht das mit Spielern aus, die noch Vertrag haben? Zum Beispiel Lars Bünding, Vinko Schapina, Nils Fröhling. Die sind dann zum ersten Trainingstag da, klar, die haben einen Vertrag. Oder gibt es da Absprachen? Dürfen die, sollen die sich was suchen? Kommen die dann auf dich zu? Oder bist du da entspannt? Oder gehst du auf die zu und sagst, sucht mal?
Also bei Nisse ist die Situation ja, glaube ich, noch eine andere. Nisse ist ja trotzdem auch Kaderspieler und Nisse hätte, so ehrlich müssen wir sein, wenn er nicht krank geworden wäre. Ihr habt im Trainingslager auch das letzte Testspiel gegen Rot-Weiß Essen gesehen und die Startaufstellung. Und da mache ich kein Geheimnis draus, wenn Nisse nicht krank geworden wäre nach dem Trainingslager, dann wäre er gegen Fürth gestartet und nicht Jakob Lemmer. So, dann wissen wir, wie manchmal so Runden laufen. Dann ist Fröhling 2 Wochen krank und Lemmer spielt 2 solche Spiele. Und dann ist Lemmer drin und Fröhling erstmal auf der Bank. Das ist manchmal auch Fußball, aber grundsätzlich bin ich da mit Nisse sehr zufrieden. Er hat mit seinem Tempo und mit seiner Tiefe, auch mit der Abschlussqualität was unserem Spiel einfach was geben kann. Wo er jetzt einfach nach dieser Krankheit extrem schwierig reingekommen ist, wo natürlich Bobby beständig geliefert hat und Jason auf der anderen Seite, wo die Rollen klar verteilt waren. Das ist nicht einfach für einen Spieler. Wenn ein Spieler auf mich zukommt und sich verändern möchte, weil er total unzufrieden ist, dann kann man natürlich darüber sprechen, aber grundsätzlich habe ich jetzt erstmal keinen Gedanken daran, Nisse Fröhling abzugeben. Und die Situation bei Vinko und Lazo Bünding ist natürlich eine andere. Gesehen, dass sie den Großteil der Rückrunde auf der Tribüne verbracht haben, aus sportlichen Gründen. Und es sind beides verdiente Spieler und hervorragende Charaktere. Und natürlich sind wir da auch schon seit ein paar Monaten im Austausch, dass wir kein Hehl daraus machen, dass die sportliche Situation jetzt auch im Sommer trotz laufendem Vertrag nicht einfacher wird und dass ja auch Jungs sind, die spielen wollen. Und das ist mit beiden auch so besprochen, dass ich da natürlich gesprächsbereit bin, wenn es da den Wunsch nach Veränderung gibt und vor allem, wenn es die Möglichkeit nach Veränderung gibt, dass wir da als Verein auch alles tun werden, damit sie die Möglichkeit auch wahrnehmen können und am Ende auch weiter ins Fußballspielen kommen, was ehrlicherweise gesagt dann im Sommer, glaube ich, nicht viel mehr sein wird, als es jetzt im Winter auch war.
Du hast die Entwicklung von Jonas Ömichen gerade schon erwähnt. Es kommen aber auch andere Leihspieler zurück. Kota, Lehmann, Fass, Dua. Was ist mit denen?
Marlon Fass habe ich tatsächlich dieses Jahr am häufigsten gesehen, weil ich ihn in der Hinrunde mit Hessen-Gassel schon beobachtet habe und in der Rückrunde jetzt zweimal auch selber live im Stadion war. Das ist ein junger Spieler aus Hoffenheim, der sicher weiß, wo das Tor steht und der auch ein ordentliches erstes Herrenjahr jetzt bei den Stuttgarter Kickers gespielt hat, wo die zweite Liga aber noch ein Stück zu hoch ist, wo er jetzt noch nicht bei uns ins Training kommen kann und wir klar sagen, dass er als Alternative dieses Jahr im Kader läuft. Deswegen ist mit ihm und seinem Berater da klar besprochen, dass wir da nochmal interessiert sind, ihn ein Jahr auszuleihen, damit da auch ein zweites Jahr Männerfußball ins Spielen kommt. Ob das jetzt weiter in die Regionalliga ist, Stuttgarter Kickers wollen ihn natürlich gerne behalten, weil er da funktioniert hat, weil er von da unten aus der Ecke auch kommt. Oder ob wir es vielleicht auch über einen Drittligisten lösen können, dass er da eine Liga höher kommt. Da müssen wir einfach schauen. Da sind wir im Austausch, aber da sind wir ganz klar, dass wir das so machen werden. Bei Paul Lehmann ist die Geschichte, dass er mit einer Verletzung jetzt zurückgekommen ist aus Verl, die ist soweit verheilt. Er wird jetzt wieder auftrainiert, auch zum Trainingsstart. Da müssen wir einfach jetzt schauen, ob wir den Vertrag nochmal verlängern und in ein Jahr ausleihen, dass er ins Spielen kommt, weil das Jahr in Verl, was Spielzeit anbetrifft, aufgrund der Konkurrenz in Verl natürlich nicht optimal war. Und es jetzt anderen aber auch für ihn keinen Sinn macht, ihn in die Oberliga dazuzunehmen. Dafür hat er ja auch schon zu viel Erfahrung im Männerbereich gesammelt als 04er. Bei uns im Zweitligakader da in die Konkurrenzsituation zu gehen in der Innenverteidigung oder Außenverteidigung, sehe ich jetzt gerade auch mit dem letzten Jahr noch nicht. Deswegen müssen wir da einfach schauen, wie die Lösung aussehen kann, weil Lemi sicherlich auch ein sehr talentierter Junge ist. Den 2004er Jahren kenne ich ja sowieso bestens, hat ja auch zwei von den Spezies mit in Kassel. Hätte gern noch zwei weitere gehabt, die wollten aber nicht. Und bei Dennis Duhr ist die Lage klar. Der hat in Havelse jetzt zumindest auch dritte Liga gespielt, nachdem es in Cottbus ja nicht so funktioniert hat. Aber da stehen die Zeichen ganz klar auf Trennung. Das weiß der Berater, das weiß er. Das hat hier nicht funktioniert und Dennis ist trotzdem ein guter Junge und hat da jetzt auch in Havelse in der dritten Liga gute Spiele gemacht. Zwei, dreimal auch in der Kicker-Elf des Tages gewesen. Havelse ist ja zum Schluss auch noch rangerutscht, da hat er sicher seinen Anteil daran gehabt. Insofern hoffe ich, dass es da für ihn eine gute Möglichkeit gibt und dann werden wir da gar keine Steine in den Weg legen. Und bei Domme Kota ist die Situation so, dass Duisburg im Aufstiegsfall eine Kaufpflicht gehabt hätte, ähnlich wie bei Meißner. Also wären sie hochgegangen, dann wäre Domme auch da geblieben. Jetzt hat Duisburg eine Kaufoption. Ich bin mit Duisburg im Austausch und wir werden einfach schauen, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, er hat seinen Wert für Duisburg gezeigt, hat seinen Anteil daran gehabt, dass Duisburg am Ende ja trotzdem eine gute Runde spielt, auch wenn es am letzten Spieltag für sie sicherlich sehr bescheiden gelaufen ist und dramatisch. Aber ich glaube, er hat auch gut Spielpraxis und zeigen können, was er kann.
Bevor wir auch noch kurz in die Zukunft blicken, kannst du uns einer Personalie noch was verraten, die du auch geholt hast, die aber nicht auf dem grünen Rasen steht, dann manchmal abseits des grünen Rasens, der wahrscheinlich noch mehr Spiele sich anschaut als du. Stefan Engels, der neue Chef-Scout, Kaderplaner bei Dynamo Dresden. Was ist das für ein Typ? Beschreib ihn mal, hat zuvor bei 1860 München gearbeitet. Wie arbeitet er? Wie ist seine Herangehensweise? Er ist ja in eurem Konstrukt auch ganz, ganz wichtig.
Der ist sehr, sehr wichtig und arbeitet mir da in einem wichtigsten Bereich mit zu. Ich glaube, Stefan ist ein total umgänglicher Typ, ein sehr angenehmer Mensch, sehr eloquent, ist unfassbar fleißig, was in dem Geschäft einfach sehr, sehr wichtig ist. Hat die Dinge, das darf man ja nicht vergessen, noch nie hauptberuflich gemacht. Also alles, was er im Fußball bisher gemacht hat, hat er nebenberuflich gemacht.
Selbst jetzt für 18. Macht das aber schon hauptberuflich,
jetzt
oder?
Macht das hauptberuflich, jetzt haben wir ihn von seinem anderen Job weglotsen können. Aber wenn man sich das vorstellt, dass du 38, 40 Stunden in deinem Hauptjob unterwegs bist und gleichzeitig noch einen Kader für die dritte Liga beispielsweise bastelst oder vierte Liga, das ist und noch eine Familie dabei hast, also da ziehe ich jeden Hut vor. Das ist auch das, wenn ihr euch über ihn informiert, er ist unfassbar fleißig, er ist sehr, sehr gut vernetzt, hat ein extrem gutes Beraternetzwerk und sieht natürlich sehr, sehr viele Spiele, hat aber gleichzeitig auch das Auge dafür, wo haben wir Potenziale und wo nicht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er sich am Ende da auch für uns entschieden hat. Da gab es auch andere Möglichkeiten, aber ich habe mir da in einem großen Prozess die Leute angeschaut, wo ich ein gutes Gefühl bei gehabt hätte, dass sie den Weg da im Scouting ein Stück weit anders noch gehen, wie ich es haben möchte. Und wir arbeiten jetzt vom ersten Tag an, auch vom ersten Gespräch, haben wir eine gute Basis gehabt und ich bin da sehr, sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und er wird da jetzt auch, was das Scouting anbetrifft, seine Spuren hinterlassen. Wir haben mit Nick Nessler noch einen sehr talentierten Jungen da sowieso schon sitzen und mit Kreuz noch die ehemalige Spielerperspektive dazu bekommen, der auch gezeigt hat in den Monaten schon, wo er ja als Praktikant gelaufen ist, was er für einen Input haben kann, weil, wie gesagt, als ehemaliger Spieler hast du A, nochmal viele Informationen aus den Kabinen, weil so alt ist er ja noch nicht. Er spielt ja auch immer nochmal ganz locker die sechste Liga da bei uns runter. Und er hat auch ein Gespür dafür, wer kann jetzt tatsächlich was werden, wer kann zu uns, auch zu Dynamo Dresden passen. Also deswegen bin ich mit der Konstellation, wie wir sie jetzt gefunden haben im Scouting, sehr, sehr glücklich.
Unheimlich wichtig, diese Abteilung ja auch noch verstärkt zu haben, finde ich, weil davon partizipiert natürlich alles.
Ich habe leider noch keinen, auch wenn es dem Verein sicher alles andere als schlecht geht, definitiv, aber wir haben keinen Kobold sitzen, der irgendwo mir das Geld reicht, was ich dann ausgeben darf. Insofern müssen wir gucken, dass wir einfach in gewissen Bereichen vielleicht schneller sind als andere, vielleicht besser vorbereitet sind als andere, vielleicht einen besseren Zugang haben. Das ist ein komplexes Gebilde und ich glaube, da machen viele Vereine heute eine sehr, sehr gute und sehr, sehr intensive Arbeit. Aber ich glaube, dass wir da Schritte gehen mussten zu dem Ist-Zustand, den wir vorher hatten. Das war völlig klar und das gehen wir an.
Wenn wir jetzt nach vorne blicken, das Kapitel Ausblick haben wir mal mit einer Frage für uns überschrieben. Was bedeutet Erfolg in der nächsten Saison? Gibt es ja verschiedene Theorien. Mancher macht es am Platz fest. Thomas Stamm macht es an Punkten fest, hat uns eine Rechnung präsentiert. 20 plus X plus 20 plus X, die jeweiligen Halbserien. Ich könnte mir es gut vorstellen, meine so eine, ich habe es als Karlsruher SC-Saison bezeichnet. Von Anfang bis Ende in der Mitte nicht mitschwimmen. Das klingt so wie, wir sind nur da und also teilnahmslos, aber einfach keine Abstiegsangst haben. Und ja, wenn nach oben was geht, wäre es schön. Aber eigentlich ist man so irgendwie zwischen 7 und 11 die ganze Saison.
Also ich glaube, wenn und du in der Hinrunde da bist, wo du warst und wenn du dich faktisch ja auch am letzten Spieltag erst rettest als Aufsteiger aus der dritten Liga, nachdem du 3 Jahre vorher dritte Liga gespielt hast, tun wir sehr, sehr gut daran, da ganz demütig und bodenständig mit umzugehen. Und jedes weitere Jahr, was wir uns in dieser Liga etablieren können, ist einfach was, was Fundament dann ist für die Zukunft des Vereins und was dich auch weiter wachsen lässt. So, insofern ist natürlich völlig klar, dass es für uns darum geht, diese 40 Punkte so schnell wie möglich zu holen. Vielleicht auch früher zu holen als am letzten Spieltag. Natürlich sind das Ziele, die du dir setzt, weil du auch diese gewisse Art und Weise des Fußballs, die du implementiert hast und die du weiter fortführen musst, die ja auch dazu geführt hat, dass du in der Rückrundentabelle so weit oben bist, weil du es dir auch verdient hast und weil du mit der Art und Weise des Fußballs auch Wahrscheinlichkeiten erhöhst, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Das muss sicher das Ziel sein und wir wollen unseren Zuschauern da ja auch immer Freude bringen, wenn sie ins Stadion kommen. Nun muss man aber sagen, jeder von euch weiß, wie eng diese Liga ist und welche Mannschaften, die 40 Punkte vielleicht mal 3 Spiele vor Schluss erreicht haben, die eigentlich ganz woanders in der Tabelle stehen wollten oder Mannschaften, die 40 Punkte nicht erreicht haben, wenn wir jetzt Fortuna Düsseldorf als Beispiel nehmen. Deswegen tun wir gut daran, da wie gesagt wieder von Spiel zu Spiel zu gucken. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch maximal ehrgeizig bin und mein ehemaliger Trainer in Kassel kennt es und Thomas hat das jetzt auch so von mir erfahren. Natürlich gehe ich da mit ihm mit, dass das eine schöne Sache wäre, dass man es nicht immer auf Hinrunde, Rückrunde so perfekt aufteilen kann. Aber dass ich mir persönlich natürlich auch wünsche, dass wir dann die 41 plus X holen, ist ganz klar, weil am Ende geht es immer darum, sich zu verbessern und geht immer darum, besser zu werden und dass das dann am Ende dazu führt, dass du dich in dieser zweiten Liga etablierst. Das soll so sein, gar keine Frage. Aber wenn ich 41 Punkte geholt habe, dann möchte ich nächstes Jahr besser werden.
Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, man guckt auf die Rückrundentabelle, da ist Dynamo Tabellenvierter, hat genauso viele Punkte geholt wie Aufsteiger Elversberg. Jetzt könnte man ja auch meinen, das ist der Maßstab, weil die Mannschaft hat ja gezeigt, dass es geht, dass es auch in Dresden geht.
Darmstadt war in der Hinrunde Dritter und in der Rückrunde irgendwo ganz weit unten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt sagen, wir spielen gegen den Abstieg. Also das kannst du nicht immer pauschalisieren. Am Ende ist es die Kunst, diese Konstanz über 2 Hälften hinzukriegen. Du hast den KSC angesprochen, der das die letzten Jahre herausragend gemacht hat. Mit Wanicek natürlich einen absoluten Unterschiedsspieler in seinen Reihen hat. Einer der besten Spieler dieser Liga, der eigentlich nichts in der Liga verloren hat.
Würde ich jetzt sofort entgegnen.
Absolut, absolut. Da muss er nur mit den Scorern noch ein bisschen nachziehen. Da werde ich ihn jetzt dran messen. Die Fähigkeiten dazu hat er allemal. Aber grundsätzlich weiß ich natürlich, dass das Erwartungen schürt. Das schürt es ja auch bei uns. Also wir haben ja auch Erwartungen an uns selber und Maßstäbe. Und wenn wir in der Rückrunde Vierter sind und das völlig verdient, auch mit dem Fußball, den wir spielen, dann wollen wir daran anknüpfen, gar keine Frage. Aber dass das in der Liga sehr, sehr schwer ist, Punkte zu holen, ist auch völlig klar. Und dass die Karten im Sommer wieder ganz neu gemischt werden auch. Und dass wir dann am ersten Spieltag da stehen und keiner mehr an die Schulterklopfmaschine denkt, nach dem Motto, oh ey, nach der Hinrunde noch den Klassenerhalt geschafft, alles super, alles gut. Nein, die Karten werden neu gemischt, das ist alles Vergangenheit, was jetzt war, das ist jetzt schon Vergangenheit. Und insofern wird es ganz, ganz schwer, auch diese 41 Punkte wieder zu holen. Aber wir wollen diesen Schwung und diese Art und Weise des Fußballs aus der Rückrunde natürlich mitnehmen. Und ja, böse drum wäre ich nicht, wenn wir so performen und in der Hinrunde da landen würden. Aber wie gesagt, wir bleiben da ganz fest mit beiden Beinen auf dem Boden und gucken jetzt erstmal, dass wir die Mannschaft so bauen, dass wir auch die Art und Weise des Fußballs weiterspielen können.
Und wie ich gelernt habe, würde der Kollege Sören Gonter auch gerne mal ein Pokal-Achtelfinale erleben. Hat er uns ja verraten. In der Pokalauslosung ist ja Dynamo jetzt im Topf der Profiteams dabei, also wird auf jeden Fall mit einem Auswärtsspiel starten. Du hast als Spieler nie...
15 Jahre DFB-Pokal und ich bin nie in die dritte Runde gekommen. Ja. Ich habe auch das ein oder andere bittere Ausscheiden in der ersten Runde gehabt. Und bei meinem Losglück ist wahrscheinlich unser Pokalspiel in Braunschweig, die als ja Bester aus dem Amateurfußball gelten, wird es dann ein faktisches Ligaspiel für uns. Und was da für einen heißen Tanz geben kann, das weiß der VfB Stuttgart zu singen, das Lied. DFB-Pokal wäre natürlich herausragend, da mal einen Weg zu gehen. Das haben andere Mannschaften schon gezeigt. Und ja, die erste Runde, wenn es ein unterklassiger Gegner ist, ist immer eine Pflichtaufgabe. Aber wir wissen alle, siehe der HSV letztes Jahr in Pirmasens, da ist es dann schon auch manchmal schwer, Fußball zu spielen. Und da hat jeder gedacht, der HSV steigt aus der Bundesliga ab. Ich glaube, sie haben es dann ganz gut gemacht und souverän gezeigt. Der Pokal ist was anderes. Da müssen wir auch die Mentalität dann für haben. Aber ich würde es mir wünschen, vielleicht trägt es dazu bei, wenn ich dann in einer möglichen zweiten Runde einfach gar nicht da bin. Vielleicht fahre ich irgendwo anders hin oder so. Wenn das hilft, dann sehr, sehr gerne. Aber ich würde mich freuen, wenn ich es tatsächlich dann auf der anderen Seite als Spieler dann mal in eine dritte Runde im Pokal schaffen würde. Aber jetzt müssen wir erstmal in die zweite kommen.
Weil du sagst, hinfahren ist überhaupt Urlaub bei dir? Also, und kennen dich deine Kinder noch? Oder fragen sie manchmal, wer ist der Mann, der da gerade durch die Tür
kommt? Wir haben schon einen regelmäßigen Austausch.
Der war Kontakt. Der Mann beim Muttertag.
Das stimmt. Ja, der ist da auf dem Fahrrad vorweggefahren. Ich versuche es natürlich immer wieder. Es ist ja jetzt von hier auch gut zu erreichen über die Autobahn. Das bin ich auch.
Kennst du dich bei den Rasthöfen schon? Also sagen Sie, Mensch,
ich muss nicht rausfahren, ich fahre da durch, weil so weit ist ja jetzt auch nicht. Also insofern.
Okay. Kein Taxiteller oder so.
Nee. Da fahren wir einmal durch, das ist gar kein Problem. Und auch zu Zeiten, wo die Autobahn recht frei ist. Ich glaube, ich habe es schon ganz gut vereinbaren können und weiß ja auch, wenn ich mein Telefon und mein Laptop habe, dass es auch mal von zu Hause möglich ist. Also ich glaube, das kennen Sie von mir nicht anders, auch aus den letzten Jahren in dem Job, dass so das Telefon weg oder der Laptop weg schwierig ist, dass Papa irgendwie jeden Tag und immer zu erreichen ist. Aber grundsätzlich müssen wir uns sicherlich noch ein bisschen besser einpendeln. Aber es hat erstmal in dem ersten halben Jahr gut funktioniert, dass ich auch die Zeit rund um die Auswärtsspiele oder nach den Spielen auch nutzen konnte oder dass ich auch mal einen Donnerstagmittag, wenn es gepasst hat, nach Hause fahren konnte, um abends nochmal da zu sein, weil für mich das Autofahren kein Problem ist. Es sind dann klar 3 Stunden hin und her, aber für die Kids und meine Frau mache ich das sofort. Ich war vorher immer da und wir waren immer zusammen und ich war jeden Abend da. Es war klar, dass es eine Umstellung wird, aber ich finde, wir haben es bis jetzt mit Bravour gemeistert und am Ende des Tages funktioniert es nur, weil meine Frau den Laden da zu Hause halt hervorragend schmeißt und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben und da werden wir in Zukunft uns auch einpendeln. Aber ja, Urlaub machen im Moment nur die Spieler und wann ich dann dran bin, ich werde mir natürlich sicherlich jetzt die Wochenenden nehmen, um da zu Hause zu sein. Aber ihr seht mich jetzt ja hier sitzen. Ich bin nach Sonntag nicht zu Hause gewesen und werde es jetzt auch vor Freitag nicht sein. Jetzt sind die Relegationsspiele noch, die ich mir natürlich auch noch anschaue. Insofern müssen wir mal gucken, wo wir zwischendrin immer mal wieder was finden. Und wenn hoffentlich die Mannschaft zum Trainingsstart größtenteils steht, dann ist es sicher so, wenn meine Kinder Ferien haben, dass ich mich Anfang Juli auch mal ein paar Tage wegmachen werde, weil ich da nicht immer hier am Trainingsplatz sein muss, wenn die Jungs wieder arbeiten.
Und wenn du im Auto sitzt, wird viel telefoniert?
Das ist definitiv so und der Akku von meinem Telefon, der reicht nicht für einen Tag, das ist logisch. Dafür kann man die Autofahrten ja aber auch nutzen. Ich müsste jetzt das Telefon auch mal wieder irgendwie erneuern, weil das geht jetzt auch immer schneller leer und das ist schon ein ziemlich alter Knochen. Da könnte man sich in der Pause vielleicht mal von der Prämie, die gemacht wurde, was gönnen.
Aber das soll ja möglich sein. Also die Sportgemeinschaft hat doch bestimmt irgendeinen Technikausstatter, der sagt, Mensch Sören, für die tolle Rückrunde spendieren wir dir ein neues Smartphone deiner Wahl.
Ich werde es mal so bei meinem Kollegen ansprechen.
Das mach mal. Du hast uns im Winter ja erzählt, dass auch immer ein guter Austausch mit Markus Kösche ist, dass das auch jemand ist, mit dem du einen guten Kontakt hast. Hast du dich manchmal gefragt, was hat sich eigentlich Markus Kösche bei Albert Riera gedacht?
Na, Kröschi und ich sind ja seit unserer Spielerzeit von Paderborn befreundet und dann ist das ja auch eine andere Ebene, dass wir nicht nur über die Arbeit reden, sondern auch über das Private. Klar, auch viel über die Arbeit, aber ich habe ihn jetzt einen Teufel getan und da irgendwie zu sagen, guck, was da passiert. Ich glaube, in der Pressekonferenz, die er gegeben hat, war er, glaube ich, sehr offen und sehr selbstreflektiert und das spricht einfach für ihn. Kröschi ist ein herausragender Mensch und ich glaube, nur weil ein Trainer mal nicht funktioniert hat, schmälert das in keinster Weise seine Leistung. Also sein Weg war raketenartig und ist auch keine Schablone. Also das ist keine Maßgabe für jemand anders, dass das so läuft, was er in der kurzen Zeit auf der Position alles erreicht hat, bei welchen Vereinen er alles am Tisch saß und was er am Ende aus Eintracht Frankfurt gemacht hat die letzten 4 Jahre. Das ist herausragend und nicht hoch genug zu bewerten. Ich glaube, auf der Position ist er in Deutschland die Nummer 1. Und nur weil das jetzt mit dem einen Trainer in Frankfurt gerade und aufgrund von vielen anderen Faktoren sicher nicht so gematcht hat wie die letzten Jahre und man das Umfeld natürlich auch kennt, was immer höchste Erwartungen hat, logischerweise, bin ich total überzeugt, dass er auch das wegstecken wird und dann die Eintracht da wieder auf einen guten Weg führt.
Wir haben letzte Woche, oder beziehungsweise Jens hat letzte Woche gefragt, ob wir schon im WM-Fieber sind. Wie ist das bei dir? Ist aus beruflicher Sicht die WM ein Faktor? Wahrscheinlich eher nicht.
So viele Nationalspieler werden wir nicht verpflichten.
Wobei ist die Nation inzwischen dabei. Mit viel Fantasie könnte ich mir
wieder fast vorstellen. Wir können uns Curaçao mal anschauen. Ne? Die haben es ja wirklich ganz gut gemacht, weil ist da was dabei. WM-Fieber habe ich noch gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Natürlich hat die Causa rund um die Nominierung und wir wissen ja heutzutage, es sickert ja immer irgendwo was durch. Das ist ja jetzt nicht nur was in Dresden, das haben wir ja auch deutschlandweit und das hat natürlich auch hohe Wellen geschlagen jetzt mit der Torhüterpersonal und dann verfolgt man das. Samstag Julian Nagelsmann im Sportstudio geschaut. Natürlich fiebert man da ein Stück weit mit der deutschen Nationalmannschaft mit und wünscht sich, dass wir eine gute Rolle da spielen. Aber im großartigen WM-Fieber bin ich noch nicht. Ich werde auch nicht rüberfliegen, weil ich dafür keine Zeit habe, weil es wie gesagt da nicht mein Kerngeschäft ist, auch wenn die DFL da eine spannende Reise angeboten hat. Ich werde es mir trotzdem im Fernsehen anschauen und ja, trotzdem müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit, wie viele Mannschaften sind wir jetzt mittlerweile? 48. Irgendwann müssen wir keine Qualifikation mehr spielen, weil wir direkt mit 200 Mannschaften eine Weltmeisterschaft spielen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir das Rad nicht irgendwann überdrehen, weil es am Ende dann auch zu viele Spiele sind. Und wenn dann 10-mal Real gegen Barcelona spielt oder Real gegen Manchester City, dann guckst du es dir irgendwann nicht mehr an. Und so ist es bei einer Weltmeisterschaft auch. Da sollten die besten Mannschaften spielen. Ich glaube, das ist eine Grundsatzgeschichte und wir haben auch gesehen bei der Clubweltmeisterschaft letztes Jahr Musiala-Verletzungen und was da alles passiert. Die Spieler sind irgendwann auch am Limit und da, wie gesagt, da gehen wir, glaube ich, einen gefährlichen Weg, wenn wir die Schraube zu weit drehen.
Du hast gerade die Kommunikation rund um den Nominierungsprozess angesprochen. Ist das sowas, wo man drauf guckt und was ein Stück weit auch ein Learning ist, wo man sagt, nee, so würden wir es nie machen? Oder du hast sicherlich auch Kontakte und weißt, wie manches zustande kommt, warst selber Spieler, warst auf der anderen Seite. Kann man da auch was abgucken, sei es, war gut gemacht oder nee, so dürfen wir es auf keinen Fall machen?
In der Welt der Berater sickert ja alles mittlerweile durch. Also im Grunde genommen stand der Kader der deutschen Nationalmannschaft ja schon vor der Bekanntgabe am Donnerstag eigentlich fest, weil jeder, und da gehe ich mal davon aus, dass es gesteuert ist, irgendwas gestreut hat.
Es sind oftmals zu viele Parteien im Boot, die Dinge wissen und dann wird der Kreis der Mitwisser einfach so groß, dass du es nicht mehr steuern kannst. Und du hast recht, natürlich schaue ich mir Dinge ab und natürlich reflektiere ich da auch Sachen, wie machen es andere. Ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht tun würde. Ich will da auch jeden Tag dazulernen. Ich glaube, dass meine 3 Jahre beim Fernsehen mir da auch eine große Hilfe waren, auch für unser Geschäft jetzt nun mal. Dass ich da Dinge mitnehmen konnte, dass ich da mittlerweile auch ein Netzwerk habe, was sehr, sehr gut ist. Und es ist undankbar, glaube ich, auch für einen Trainer, wenn du weißt von einem letzten Spiel, wo du mit Spielern, die noch im Kampf um internationales Geschäft und Co. sind, sicher keine Personaldiskussionen führen wirst über die Weltmeisterschaft, die danach ansteht. Und dann vorher Sachen durchsickern, das ist maximal ärgerlich, aber einfach unglücklich für Trainer. Und du musst einfach schauen, wie du es heutzutage handelst und wie du es am besten handelst. Ich fahre bisher so damit, dass ich die Dinge da, wie gesagt, offen und ehrlich und recht transparent schon anspreche, weil ich glaube, den richtigen Zeitpunkt findest du selten. Gerade auch, wenn es Personalgespräche sind, wenn es über Situationen geht, geht's weiter, geht's nicht weiter. Da ist der richtige Zeitpunkt sehr, sehr selten. Ich habe mit meinem Staff ja auch versucht, alles in der Länderspielpause im März schon zu regeln und zu schauen, wo die Reise hingeht, wo wir was verändern und da rechtzeitig zu sein. Das ist dann da, wo wir Veränderungen angetreten haben in der Situation, nicht immer ganz leicht, aber so weiß am Ende jeder von Anfang an, woran er ist und kann sich wieder voll auf seine Arbeit konzentrieren.
Dann würde ich sagen, Sören, dann freuen wir uns hauptsächlich auf die neue Saison. Übrigens, ich wollte dir deine Klassenarbeit zurückgeben. Das sind deine Tipps zur Saison. Du lagst sehr, sehr häufig daneben.
Ja, ich weiß, ich habe das Ergebnis bekommen. Note 5 ist jetzt ein bisschen hart, aber
du hast nicht
Ich habe die letzten 2 Jahre diese Tabelle gewonnen bei Sky, das darf man nicht vergessen. Ich war da Top-Experte, dieses Jahr habe ich es nicht gewonnen, dieses Jahr ist Matuschka, glaube ich, vorne. Es gibt noch Abseits dieser Tabelle gibt es noch andere Tipps. Okay. Erste Trainerentlassung, meiste Vorlagen und Torjäger. Da war ich dieses Jahr nicht gut, gar keine Frage. Wobei ich froh bin, dass ich Dresden nicht auf 16 richtig getippt habe. Ne? Also man muss aber sagen, am Spieltag vorher waren 3 Mannschaften von mir noch richtig platziert. Das heißt, Hannover war am 33. noch Dritter, ja. Karlsruhe 9. und Fürth 17. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn man 1 daneben tippt, gibt es auch noch Punkte. Aber du hast recht, ungenügend. Deswegen ist es gut, dass ich beim Fernsehen raus bin als Experte. Die Zeit ist vorbei. Nach 2 Siegen in Folge muss man auch mal den anderen das Feld überlassen. Kannst deinen Titel
nicht verteidigen.
Naja, ich glaube, den Titel überhaupt zu verteidigen gab es bei Sky in der Runde nicht. Da könnt ihr die Kollegen mal fragen. Insofern habe ich als Experte da, glaube ich, schon maximal abgeliefert und kann dann auch ruhigen Gewissens sagen, dass ich mir mal eine schlechte Saison erlauben durfte.
Ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, A, dass du jetzt hier bist und B, dass du
da es mit Dynamo vor allen Dingen daneben gelegen hast. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt Leute in der Redaktion, die Elversberg auf 18 getippt haben. Insofern halte ich mich da mal raus, so daneben gelegen habe ich nicht.
Sören, danke.
Sehr gerne.
Gute Sommerpause und wir bleiben im Austausch.
So machen wir es, danke
euch. Dankeschön.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Kurz zur Erklärung und zur zeitlichen Einordnung haben das Interview mit Sören in der Vorwoche aufgezeichnet. Wie fandst du das?
Spannend. Das durchaus. Ich meine, wir haben ja das eine oder andere Mal schon mit ihm zu tun gehabt. Und ich erinnere mich wirklich gerne nochmal an den Live-Talk in Weißig, nachdem er so praktisch 20, 15 Tage im Amt war, frisch aus dem Trainingslager in der Türkei zurück. Und viele Worte, die er damals aus Überzeugung, aber mit auch einem gewissen Optimismus gesagt hat, sind ja irgendwie auch eingetreten. Fand ich jetzt irgendwie gut und finde halt auch spannend den Blick nach vorn schon. Und was mir wirklich gefällt, ist diese Klarheit, in der er zum Beispiel über die Leihspieler gesprochen hat. Dass er einfach ganz klar sagt, Jonas Oehmichen spielt bei uns eine große Rolle. Punkt 1. Dennis Dua, da werden sich die Wege trennen. Also man kann das verklausulierter immer ausdrücken, aber am Ende ist es das, was ja einfach Sache ist und was jetzt auch kein anderer anders vermuten würde. Und da finde ich, kann man Sachen auch aussprechen. Finde ich gut. Finde auch gut, wie klar er sich über Toni Menzel äußert. Dass es eben nicht so klar ist und so eindeutig und viele Dinge, die es da zu beachten gibt. Und ja, am Ende bleibt Fußball doch Tagesgeschäft, auch wenn er immer wieder erzählt hat, mit wie viel langfristiger Perspektive man Personalplanung angeht. Aber speziell bei Toni Menzel könnte ich mir vorstellen, sind die ersten 4 Wochen in der Vorbereitung eben wirklich essentiell, um zu sagen, wie geht's in der neuen Saison weiter. Und jetzt hoffe ich mal nicht, dass uns diese Podcast-Aufnahme überholt und morgen die Leihmeldung kommt nach A oder B. Nee, ich denke schon, der Toni hat eine echte Chance in der Vorbereitung. Und dann wird es einfach sich zeigen. Mein Fußball ist und bleibt immer irgendwie auch Tagesgeschäft. Und wird auf dem Platz entschieden und nicht mit Worten.
Und ich habe gemerkt, dass auch der Kollege Sören Gonter gerne mal insofern sagt.
Und Jens, was soll ich dir sagen? Das ist mir letzte Woche schon aufgefallen. Und ich habe innerlich abgefeiert. Und ich dachte, nein, du quatschst natürlich jetzt nicht dazwischen. Ich fand es auch gut, dass auch Sören Gonter weiß, dass immer Glück können ist. Damit auch dieser Satz jetzt nochmal gesagt ist. Und ja, da kannst du mit dem Augen rollen, Jens. Aber es gibt halt Weisheiten. Und da zitiere ich gern meinen Vater. Der sagt, Lebensweisheiten heißen ja nicht umsonst Lebensweisheiten, weil sie haben halt was mit dem Leben zu tun, ne? Dein reicht mir. Wir können noch mal kurz über den Sommerfahrplan reden. Am 25. Juni geht's los, glaube ich.
Beim TuS Weinböhler, in Weinböhler. In Weinböhler bin ich eine Weile nicht gewesen. Aber da können wir uns mal anschauen, wie da die Sportgemeinschaft trainiert. Das finde ich gar nicht so schlecht. Da am Trainingsauftakt, wo ja doch gewöhnlich viele Fans kommen, weil die neugierig sind, weil sie die Goldfüße eine Weile nicht gesehen haben. Und das lohnt sich für einen Verein, da zu kooperieren mit Dynamo Dresden. Und für Dynamo Dresden ist es dann auch immer ein gutes Zeichen, wenn es auch kein Testspiel ist, aber dann mal zu einem anderen Verein zu gehen und zu sagen, hey, wir bieten euch das an, ihr könnt eine Bratwurstbude hinstellen, ihr könnt das ein bisschen zu eurem Event machen. Das ist eine schöne Sache. Also muss ich wirklich sagen, 25. Juni geht's wieder los beim TuS Weinböhler und dann geht's hinein in die ersten Vorbereitungswochen, Testspiele gegen Budissa Bautzen, LSV Neustadt und, da wird sich Sören Gonter freuen, gegen Hessen Kassel.
Überraschung, Überraschung. Dann,
ja, wahrscheinlich ist das irgendwo noch vereinbart gewesen. Wobei das Testspiel ist hier in Sachsen, ne? Ist in Großenhain.
Ja, in Großenhain auch wieder schön. Ich finde es ja immer ganz hübsch, wenn man da in der Vorbereitung auch mal in die Region geht. Sowohl eben beim Trainingsauftakt, das ist jetzt neu, ne, seit der Vorsaison. Mhm. Und eben auch Testspiele jetzt nicht immer in der Trainingsakademie bestreitet oder jetzt direkt in Dresden, sondern bewusst eben wie am 11. Juli das Testspiel gegen Hessen Kassel in Großenhain bestreitet.
Dann geht's wieder nach Windisch-Garsten ins Trainingslager in Oberösterreich. Ja, und dann gibt's mal wieder ein Saisoneröffnungsspiel. Ist jetzt eine Weile nicht gegeben. Also mal wieder in Dresden die Saison eröffnet gegen Union Berlin. 1. August. Da treffen sich dann zwei Schweizer Trainer. Denn der 1. FC Union Berlin hat sich ja den Meistertrainer vom FC Thun geholt. Und ich glaube, die Frage kriegt dann Thomas Stamm häufig gestellt, was er denn zum Trainer vom 1. FC Union Berlin sagt. Und ich glaube, Union Berlin hat gute Erfahrungen mit Schweizer Trainern gemacht und auf den Faktor setzen sie jetzt auch so ein bisschen.
War auch mein Gedanke, finde ich jetzt aber auch ein gutes Eröffnungsspiel. Die Woche davor, um das abzurunden mit den Testspielgegnern, gibt es ein Testspiel gegen Energie Cottbus. Das aber, so hat es der Verein uns auch mitgeteilt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird in der Akademie getestet. Kann man, glaube ich, auch machen, um ja bei der Suche nach Gegnern ja auch irgendwie fündig zu werden.
Das wird so ein Megatest, zweimal 90 Minuten, zweimal 90 Minuten. Aber machst du den Test dann auch? Ist jetzt eine hypothetische Frage, ich weiß. Wenn du gegen Energie Cottbus am 3. oder 4. Spieltag spielst?
Ich glaube, die ziehen das durch. Ich glaube, gerade zwischen den beiden Vereinen, auch im sportlichen Bereich, ist so viel Wissen ja übereinander bekannt und die verstehen sich auch auf eine gewisse Weise, finde ich, dass die das aushalten. Und am Ende, ich meine, das spielt, du sagst ja im XXL-Test, 2x90 Minuten, da spielt halt der komplette Kader einmal durch. Und dass Christoph da ferner Stürmer ist und das Tor schießen will, das wissen beide Seiten. Und dass Energie Cottbus jetzt einen Torhüter sucht und vielleicht dann einen neuen haben wird, der sich bewähren muss, das wissen auch beide Seiten. Ich glaube, da ist die Branche gläserner, als man denkt. Und die Standards werden dann sowieso erst die Woche später einstudiert.
Okay. Naja, wenn du jetzt schon den Trainingsplan von den Dynamo Dresden und Energie Cottbus kennst für die letzte oder vorletzte Trainingswoche, das ist interessant. Aber seid ihr gegönnt. Nach London kommt Moritzburg, habe ich bei dir gelernt. Ich trainiere ja anonym und heimlich, aber der Kollege Meyer, der tut es natürlich jetzt breit in die Gemeinschaft rausposaunt, dass er sich jetzt auf Moritzburg vorbereitet.
Na, ich hatte überlegt, mache ich jetzt noch das 4. oder 5. Purple Disco Machine Bild in die Story oder bringe ich noch neuen Content? Und entschied mich, mein aktuelles sportliches Ziel zu verraten, was ja jetzt kein Geheimnis ist, deswegen ist es weniger verraten als mitteilen. Ja, 13. Juni, Schloss Triathlon in Moritzburg. Ich liebe ja Triathlon. Das macht mir total Spaß. Und die Plätze in Moritzburg, Jens, musst du wissen, sind ja ähnlich begehrt wie die von Marathon in London. Es war ja ratzfatz ausgebucht, also habe ich mich zum Jahresanfang schon angemeldet und dachte aber jetzt, so ein Triathlon hat ja drei Disziplinen und Reden ist jetzt nicht dabei, sondern Fahrradfahren und Schwimmen neben dem Laufen. Also dachte ich muss mal aufs Fahrrad und ich werde heute Abend meine erste Schwimmeinheit des Jahres auch bestreiten im Georg-Arnold-Bad. Werde ich also versuchen, vom Hundepaddeln ins Kraulen zu kommen.
Okay, na dann viel Spaß. Ich kann dir berichten, ich kann dir da leider nicht zuschauen. Ich bin heute Abend in der tschechischen Hauptstadt bei einem Konzert, bei einer Band, die in diesem Jahr, und damit schließt sich der Bogen, auch noch in Dresden zugange ist.
Warte, lass mich kurz nachdenken. Helene Fischer ist keine Band. Kraftklub spielt, glaube ich, nicht in Prag. Die Toten Hosen? Nee, die sind doch jetzt auch noch nie unterwegs. Sind es die Toten Hosen? Mhm. Naja, du siehst, ein bisschen kenne ich mich halt auch aus. Ein bisschen aber nur.
Warm-up-Konzert in der tschechischen Hauptstadt. Und dann machen sie noch eins in Mailand, bevor sie auf große Tournee gehen.
Stark. Und da hast du Tickets dir geholt. Das finde ich aber auch mal ein Move, wie wir neudeutsch sagen.
Und das schaue ich mir an. In einem Prager Club gönne mir einen schönen Konzertabend. Du hattest das ganze Wochenende Konzert, von daher darf ich auch mal kurz nach Pfingsten Konzert haben.
Nur kleiner Neid. Du hast dir das auch verdient.
Danke.
Keine Frage.
Tino, eine schöne Woche und wir hören uns wieder, oder? Wir machen noch keine Sommerpause, oder?
Wir machen noch eine Folge. Nö. Wir haben ja Ausdauer, wir ziehen ja durch. Also nicht komplett durch. Wir werden uns dann schon noch mal kurz rausnehmen. Aber nächste Woche gibt es uns noch mal. Und es gibt uns so lange, okay, bis wir sagen, wir machen mal eine kurze Sommerpause.
Also gibt es uns nächste Woche noch mal wieder. Es bleibt uns schön treu. Das muss ich immer mal wieder dazu sagen. Das sagen wir viel zu selten. Wir sagen es wirklich viel zu selten. Es gibt Podcasts, da kommt das gleich im zweiten Satz. Und wir sagen es eben viel zu selten. Kriege ich immer wieder aufs Brot geschmiert. Bitte abonniert uns, macht die Glocke an bei Spotify. Abonniert uns auch gerne bei Apple Podcasts und gibt uns eine Bewertung, eine gute Bewertung, das hilft uns wirklich ungemein, hilft uns wirklich, also muss ich so sagen, und damit unterstützt ihr Schwarz-Gelb den Dynamo-Podcast und damit unterstützt ihr auch Tino Meyer bei seinen Vorbereitungen auf den Triathlon in Moritzburg, indirekt, sage ich jetzt mal. Tino, viel Spaß heute beim Schwimmen.
Ja, vielen, vielen Dank, ich habe damit eine Plattform, wo ich einfach auch mal loswerden kann, es hört doch sonst keiner zu. Danke an die Runde. Sportfrei, Jens. Dir einen schönen Konzertabend und euch eine schöne Sommerwoche. Bis nächste Woche.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.